Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. Die Frage ist, hast du welche? Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. Essen, natürliche Bedürfnisse, wissen wir, was das ist, aber geistliche Bedürfnisse. So, bevor wir das tun, ich lade dich ein, in den nächsten Gottesdiensten, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr, ganz herzlich eingeladen. Du wirst hier Wort Gottes hören und da werden geistliche Bedürfnisse gestillt, gedeckt und da wird dafür gesorgt. Bedürfnisse sind immer das, was der Mensch eigentlich braucht. Die Frage ist, wie viel braucht der Mensch, was braucht der Mensch? Tolstoi hat eine ganz tolle Geschichte mal erzählt, wie viel Erde braucht der Mensch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Geschichte, aber da ist irgendwo in Kasachstan, Kaukasus, der Grund wird ausgeschrieben, Boden wird verkauft und da kann jeder so viel Boden kriegen, was er in dem Tag von morgens früh bis abends spät, bis die Sonne untergeht, umlaufen kann, dieses Gebiet. Und da war ein Mann, der hat dann einen Vertrag gemacht, die Verkäufer, die Herren, die das Land verkauft haben, die saßen da und sagten so, du, alles was du umgehst, das gehört dir. Aber du musst vor Sonnenuntergang oder beim Sonnenuntergang hier sein. So, das Land, was du umgangen hast und markiert hast, das gehört dir. Und dieser Mann lief und sagte, das ist noch ein großes Stück, das gute Stück, das kann ich noch mitnehmen und das kann ich noch mitnehmen. Und dann kam er und schaffte gerade bis zu den Großgrundbesitzern zurück und gab seinen Geist auf. Und Tolstoi stellt nachher die Frage, wie viel Erde braucht der Mensch? Nur 2 Meter, um ein Loch zu graben und beerdigt zu werden. Nicht, was er alles umgeht. Und das nimmt er noch mit und das nimmt er noch mit. Im irdischen Leben, also wir möchten alles mitnehmen am liebsten. Das mitnehmen und das mitnehmen. Und dann verpassen wir unsere Ewigkeit. In der Bibel heißt es, was nützt es dem Menschen? Die Stelle hat er wahrscheinlich genommen und beherzigt und ausgearbeitet. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Also wir haben seelische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Nun zuerst einmal essen und trinken. Das ist das Natürliche, das braucht der Mensch, das steht dem Menschen zu. Ein bisschen Glück braucht er auch und freut sich, wenn er Glück hat. Ein Banker hat einmal gesagt, was der Mensch von seiner Sorte braucht, ist eine Handvoll Dollar, etwas Vertrauen und Geduld mit den Aktien. Also das ist, was die Banker brauchen. Dollar für Nahrung, Kleidung und Telefon, Fernseher, Internet und Wohnung und Verkehrsmittel. Bert Brecht hat so einen Einkaufszettel entworfen und er sagt, der Zettel des Brauchens. Der Zettel des Brauchens, also was brauche ich alles so? Auf diesen Zettel, dann sagt Bert Brecht, viele kenne ich, die laufen herum mit einem Zettel, auf dem einen steht, was sie brauchen. Und der Zettel, um den Zettel zu sehen bekommt, also um zu sehen und so weiter, dann sagt der eine, der diesen Zettel sieht, er braucht eine ganze Menge, er braucht sehr viel. Aber der, der ihn geschrieben hat, da sagt er, das ist ja das Wenigste, was ich brauche. Nicht, also je nachdem, welcher Betrachtungsweise, der braucht sehr viel, das Wenigste. Mancher aber zeigt seinen Zettel stolz und sagt, auf dem steht nur das Wenige, das ich benötige, nur das Wenige. Was ein Mensch braucht, hängt vielerlei ab von seiner Kultur, seiner Religion, seiner Vorstellung, von seinem Glauben, von seinem Denken, von seinem Inneren. Was braucht er? Ein Armer, der arm ist und der nie was anderes gesehen hat, der wird mit seiner Armut glücklich und zufrieden sein. Ich werde nie vergessen, bin in Jugoslawien in einer Familie eingeladen, abends nach dem Gottesdienst, irgendwo an der rumänischen Grenze. Und da steht der Vater auf, der nimmt den Becher Glas oder ein Glas, die haben nur ein Glas für eine Familie für 10 Kinder oder 10 Leute. Und dann nimmt er ein Stückchen Brot und dankt dem Vater, ich danke dir, dass wir so reich sind. Dann ein Speckstück und ein paar Essiggurken und danke Gott und preist für so viel Nahrung, dass wir haben. Ich habe mir gedacht, als er so gebetet hat, guter Mann, du warst noch nie im Westen. Du weißt gar nicht, wie wir hier essen. Wir schmeißen Nahrung weg und so weiter. Je nachdem, wo einer aufgewachsen ist, der ist froh mit dem, was er hat. Bedürfnisse sind immer kulturabhängig, von der Konsumklasse abhängig, in der man lebt. Als unser einer heute, der braucht eine Klimaanlage, der braucht einen Mikrowellenherd, der braucht eine Waschmaschine, der braucht, was weiß ich alles, Auto, womöglich noch 2 für den Mann und die Frau und die Kinder auch noch was dazu. In Grimms Wörterbuch von 1854, da wird das Wort Bedürfnisse behandelt und aufgefasst und verarbeitet. Und da hat Grimm nur Notdurf als Beispiel genommen für die Bedürfnisse. Notdurf, das ist, was man zur Not braucht. Also, und bei uns ist Notdurf nur noch der Rest nachher geblieben. Das Dringliche, das Besondere, was braucht der Mensch? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und einfach fragen, was brauche ich für mein persönliches Leben? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Der Mensch braucht zum Überleben Nahrung, Wasser, etwas Kleidung, bisschen vielleicht Medizin. Er braucht Schlaf, Dach über dem Kopf und ja, ein bisschen Liebe. Aber auch, er könnte darauf auch bestimmt verzichten, auf Medizin könnte er verzichten, auf Kleidung könnte er verzichten. Überleg einmal, wenn du auf einer Insel irgendwo gestrandet wärst wie Robin Kruse, was bräuchtest du? Du könntest mit nichts anfangen, wie das so wie in der Steinzeit zu leben. Wir könnten so und müssten vielleicht irgendwann eines Tages. Einstein wurde mal gefragt, mit welchen Waffen wird man im Dritten Weltkrieg kämpfen? Dann sagte er, das weiß ich nicht, aber ich weiß, im Vierten wird man mit Steine wieder kämpfen. Dann sind wir wieder zurück in die Steinzeit. Und vielleicht geht es schneller, als wir denken. Schau mal vor, plötzlich fällt der elektrische Strom aus. Und da merken wir, wie wir an Sachzwänge wie gebunden sind. Wenn die Müllabfuhr nicht mehr kommt, wenn die Wasserwerke nicht mehr funktionieren oder Gaswerke oder die Russen uns das Gas vielleicht abdrehen würden, was machen wir dann? Was braucht man zum Überleben? Was brauchst du, um nicht zu zerbrechen? Je nachdem. Vielleicht Anerkennung. Und ich meine jetzt geistlich, ich gehe jetzt auf geistig, nicht geistlich, sondern geistig, um nicht zu zerbrechen. Brauchst ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Liebe, ein bisschen Lob. Du brauchst Arbeit und Sicherheit und Geborgenheit. Das sind also, um einfach durchzukommen und zu existieren. Was braucht ein Mensch? Vielleicht ein bisschen Kunst und Religion, etwas Beschäftigung, Unterhaltung. Das braucht er. Denn er kann nicht nur in der Höhle sitzen und in den Himmel gucken. Es wird schwierig, wenn es geht darum, um glücklich zu sein. Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Du sagst ja Geld. Ein sehr, sehr, sehr reicher Milliardär wurde einmal zu seinem 70. Geburtstag gefragt. Also Sie haben ja alles, was Sie brauchen. Sie müssen also der glücklichste Mensch auf Erden gewesen sein. Wie viele glückliche Tage haben Sie je gehabt? Dann denkt er drüber nach, über 70 Jahre, und sagt, wenn ich 10 Tage glücklich war, dann war es sehr viel. Du siehst, der Mensch braucht nicht nur Geld, um glücklich zu sein. Und Geld macht nicht glücklich, beruhigt vielleicht, aber glücklich. Überleg einmal, was braucht der Mensch? Ich musste mal irgendwo mal als junger Bursche mal 10.000 D-Mark rübertragen. Was glaubst du, ich habe um jede Ecke geguckt, ob nicht ein Dieb irgendwo steht, mich überfällt. Du siehst, wie ängstlich, wie gefährdet man plötzlich ist. Verstehst, du hast Geld, du weißt, du hast etwas, und dann denkst du, irgendjemand könnte dir das irgendwann mal klauen. Also Sicherheit. Was braucht der Mensch, um mit dem Leben zurechtzukommen, mit seiner Umgebung zurechtzukommen, mit anderen Menschen zurechtzukommen? Du, es ist gar nicht so leicht, mit anderen Menschen auszukommen. Da siehst du diese zerstörten Familien, zerstörten Beziehungen. Da siehst du also, wie schwierig es ist, mit anderen Menschen auszukommen. Oder was braucht man, um mit der Regierung zurechtzukommen? Ein Papierkrieg. Da musst du bald ein Rechtsanwalt sein, um alles auszufüllen, alles zu beantworten, was heutzutage gefragt wird, der ganze Papierkrieg. Was braucht ein Mensch, um mit Gläubigen zurechtzukommen? Also ich meine mit Christen, mit Mitchristen. Du sagst, ich habe da keine Schwierigkeit. Du wirst noch, bist vielleicht noch gar nicht lange Christ. Oder vielleicht gehst du vor der Versammlung, bevor die Predigt anfängt, und gehst, bevor der Pastor Amen sagt. Dann hast du auch keine Schwierigkeiten. Aber wenn du in einer Gemeinde bist und wenn du mit Christen zusammen bist, du, da treten die dir auf die Hühneraugen. Und da wirst du schnell beleidigt. Man muss dich nur nicht grüßen. Man muss nur etwas über dich sagen. Und dann, dann gehst du aus dem Häuschen unter Umständen, bist unruhig. Was braucht der Mensch, um über die Runden zu kommen? Ich frage mir, ich gehe hier einer ernsten Frage nach. Was braucht man, dass man überhaupt funktioniert? Man braucht Freunde, man braucht Familie, man braucht eine Gemeinde. Gemeinde ist etwas Soziales. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ein geistiges Wesen, aber er braucht Menschen, mit denen er sprechen kann. Sonst musst du dir Tiere anschaffen, mit denen du dich unterhalten kannst. Ja, Kätzchen, komm mal her. Oder so weiter. Dann die Menschen versuchen mit Tieren, aber ein Tier kann einem nicht antworten. Ein Tier kann dir nicht dieses Du geben, das du vielleicht dich danach sehnst. Er braucht Gesetz, ein Mensch, um etwas Verbindliches. Er muss wissen, wenn zwei Leute zusammenkommen, die müssen ein Gesetz haben, damit sie wissen, wie sie sich einander zu verhalten haben. Dann braucht man Charakter und Moral. Dann braucht man Nahrung, um wirklich zu überleben, über die Runden zu kommen. Rund der Mensch braucht etwa 50 Nährstoffe, um unser Körper am Leben zu halten. Sobald du irgendetwas von diesen 50 Nährstoffen entziehst, wirst du Mangelerscheinungen haben, da wirst du Defizite haben. Schon dein Körper wird rebellieren, sobald du dem Körper etwas entziehst. Trink mal nicht. Und viele Leute trinken nicht viel und deshalb Wasser ist sehr wichtig. Und die letzten oder die nächsten großen Kriege werden nicht um Öl und Gas geführt. Die großen Kriege in der nächsten Zeit werden um Wasser geführt. Und denn gutes, gesundes Wasser wird immer knapper. Der Mensch braucht ein paar materielle Güter, was anzuziehen. Und der normale Mensch, also ich meine kein Christ, der braucht immer etwas Besonderes, um anzugeben. Stolz ist nämlich die große Krankheit des Menschen. Er muss etwas zeigen. Guck mal, ich bin was. Ich bin gerade beim 1. Timotheusbrief und da heißt es für die Frauen sollen sich nicht schminken und großes Gepränge wie so von Gold und Ringe und so weiter, damit, wenn sie jetzt reinkommen, dass sie denken, der Mann ist reich, ihr Mann ist reich. Die haben ein Vermögen und so weiter, damit nicht die Geschwister Komplexe bekommen. Aber manche durch Kleidung und Schmuck und so weiter, manche versuchen so Eindruck zu erwecken. Und das möchten manche Menschen. Ich werde nie vergessen, in St. Petersburg, da habe ich Stadtbesichtigung gemacht und wollte zum Schloss und im Schloss war eine Hundeschau. Und da kommen also die ganzen Damen mit ihren Hunden, manche haben sogar Schleife im Hund drin, im Kopf irgendwo angebunden. Und da kommt eine Frau, die hat den gleichen Hund wie die nächste. Die guckt an, schüttelt den Kopf und als sie gesehen hat, dass noch eine andere mit auch so einem Hund ist und der genauso schön ist wie ihr Hund, dreht sie um und sagt, da gehe ich nicht hin. Weißt du, wir wollen uns angeben. Der Mensch will angeben, der ist ein Angeber. Und der natürliche, sterbliche Mensch, der vom Teufel regiert wird, will immer angeben. Er hat ein Bedürfnis, irgendwas zu sein, etwas darzustellen, will Titel haben, will irgend sonst was haben. Am Anfang des Lebens braucht der Mensch ganz was anderes, als was er am Ende des Lebens braucht. Am Anfang braucht er Windeln. Und im Alter, da braucht er ganz was anderes. Inmitten des Lebens braucht er wieder was anderes. Am Anfang des Lebens brauchen Kinder Prügel. Oh, was ich jetzt gesagt habe. Vor 100 Jahren war das noch so. Da haben wir gesagt, man muss die Rute gebrauchen. Also vor 100 Jahren war das so. Zuerst, unser Körper braucht Training, Übung, Bewegung. Also was sind die Grundbedürfnisse unseres geistigen Lebens? Der Körper wird durch Schmerz gehärtet. Wir brauchen Schmerzen. Du sagst ja, Bruder, mal tu das, aber ich will keine Schmerzen haben. Denn durch Schmerz und Stress werden wir abgehärtet, abgebrüht. Das Leben ist ein Kampf. Körper muss mit Schwierigkeiten gehärtet werden, so dass uns diese Dinge nicht mehr ausmachen. Also was braucht der Körper, was braucht der Geist, was braucht der Mensch? Der Mensch braucht Bindung, Anbindung an irgendetwas. Er muss sich an etwas binden. Und Religion ist Anbindung. Religion heißt Anbindung an irgendetwas, was es auch immer ist. Kind sucht schon Anbindung an der Mutter, will nur die Mutter haben und schaut nur nach der Mutter aus. So Anbindung. Von da fängt es an, diese Bindungsmuster zu greifen. Der Mensch braucht etwas, worauf er sich verlassen kann. Er braucht also stabile Bindungstypen. Der Lehrer, die Kindergärtnerin, der Pastor braucht also Bindungsmuster, an die er sich gewöhnen kann, so wie die Mutter. Denn mit jedem Alter brauchst du etwas, wo du dich anbinden kannst. Der Partner, eine Aufgabe. Manche vertauschen und denken, die Aufgabe ist alles. Nein, der Mensch ist alles. Und Gott natürlich über alles. Die meisten Menschen werden krank, wenn das Bindungsmuster nicht stimmt. Und gesund, wenn das Bindungsmuster wieder in Ordnung kommt. Also wenn du Anbindung hast an irgendetwas, egal was jetzt ist, wenn du in einem Verein tätig bist, du bist da eingebunden, ein Teil des Vereins, du machst mit, da wird deine Seele gesund. Dann freust du dich, ich werde noch gebraucht, denn jeder Mensch möchte gebraucht werden. Was braucht der Mensch? Was sind die Grundbedürfnisse? Der Mensch will nicht nur konsumieren. Ein Schwein will konsumieren und Viecher. Aber der Mensch ist nicht nur zum Konsumieren, der Mensch will benutzt werden. Natürlich, was Gegenstück ist, er wird missbraucht. Viele Menschen werden missbraucht, weil ja der Teufel versteht das ganz raffiniert. Du willst gebraucht werden und du nützt deine Schwächen aus, deine Bedürfnisse. Als Jesus hungerte, kommt der Teufel und sagt, du kannst was machen, das sind Steine, mach Brot da draus. Also die Bedürfnisse werden ausgenutzt bei uns, unsere Grundbedürfnisse. Und Jesus wurde versucht an den Grundbedürfnissen. Weißt du, Macht, mach doch was. Spring vom Dach runter und wenn die alle sehen, dass du das kannst, die werden an dich glauben. Und wir wollen auch immer was beweisen. Du siehst also, die Grundbedürfnisse des Menschen sind, er will was beweisen. Ich kann was. Ich kann gesund machen. Ich kann befreien. Ich kann predigen. Ich kann das und so weiter. Und das sind diese Grundmuster, an denen der Mensch klebt und versucht zu beweisen. Und Jesus wurde daran versucht. Oder dann bete mich an. Der Mensch will etwas haben, das er anbeten kann. Von Anfang an, dass er Hochachtung hat. Deshalb schreibt man hochachtungsvoll, wenn man einen Brief unterschreibt, auch wenn man nichts gesagt hat. Hochachtungsvoll. So, man will Achtung erreichen, man will beachtet werden. Und wenn wir das nicht kriegen, kriegen wir Minderwertigkeitskomplexe. Also diese Bindungsmuster. Sobald diese Bindungsmuster anders sind, göttlich ausgerichtet, das brauche ich nicht. Ich muss niemand beweisen, dass ich Macht habe, dass meine Gebete erhört werden. Ich brauche keine Gebetserhörungen. Ich sage das jetzt nur, wenn du damit lebst, Jesus lebte damit, ich werde nicht auf Steine Brot machen. Er hätte können. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte gesagt, Steine, ich gebiete euch, in dem Namen des Allmächtigen, werdet zu Brot. Da wäre die ganze Erde Pansche. Da wären alle Steine zu Brot geworden, was stell dir vor? Aber der Herr Jesus nimmt dann etwas Spezielles, als die Leute wirklich hungerten, als er merkte, da ist eine Not da. Er nahm die 5 Brote, dankte und sprach das Gebet und teilte es aus. Also Jesus lässt sich nicht manipulieren und er macht dem Teufel kein Gefallen. Aber wir sind da stolz, du kannst was. Der kann was. Weißt du, wenn man so von Leuten über Prediger sich unterhalten hört, dann sagen sie, ja, der kann was und der kann nichts. Und das sind dumme Leute, die so reden. Die haben keine Ahnung, über was sie überhaupt reden. Der kann was und der kann nichts. Denn beide können nichts. Nur Gott kann was. Halleluja. Nur Gott kann was. Aber nur Dumme reden, der kann was und der kann nichts. Es hängt alles von Gott ab, von seiner Gnade. So, und dann das nächste, bet mich an. Diese Versuchung Jesu, das sind die Urprobleme des Menschen. Die Urprobleme des Menschen und Jesus ist durch diese Versuchung hindurchgegangen. Der Mensch braucht Zuwendung, Trost und Geborgenheit. 3 große Dinge, das braucht er grundsätzlich. Trost, Zuwendung und Geborgenheit. Der Mensch braucht Selbstbestimmung, er braucht die Freiheit, also dass er sich selbst entfalten kann. Er braucht also Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn er das nicht bekommt, in der Familie, im Mittelalter oder dann auch im Alter, wenn er eingeengt wird, der Mensch hat dieses Grundbedürfnis, ich will mich entfalten, ich will was aus meinem Leben machen, den Sinn seit meinem Leben geben. Natürlich muss er auch seine Grenzen kennen. Die meisten Leute, die wollen sich entfalten, aber dann kennen sie ihre Grenzen nicht. Wie weit darf ich mich bewegen, nach links und nach rechts? Und so weiter. Man muss seine Grenzen kennen, man muss seine Kräfte kennen. Die meisten übernehmen sich, weil sie ihre Kräfte nicht kennen. Deshalb ist es, was der Mensch braucht, ist, ja, gewisses Maß, gewisse Fähigkeit zu begreifen, das kann ich und das kann ich nicht. Das sind meine Grenzen. Er braucht also Wissen, Ahnung, was ist er, wo kommt er her, wo geht er hin, wie viel Erde braucht der Mensch. Wer das nicht kennt, ist ständig im Krieg, entweder mit Menschen, dass er jemand was wegnimmt, oder dass andere ihm was wegnehmen. Also er ist ständig im Krieg. Wer seine Grenzen nicht kennt, der versündigt sich, verirrt sich, vergreift sich und was auch immer, der geht verloren. Der verliert das, was er hat. Deshalb halte, was du hast. Weißt du überhaupt, was du hast? Deshalb diese Grundbedürfnisse ist, wisse, was du hast, deine Selbstbestimmung. Wenn einer seine Grenzen nicht kennt, wird er nie Ruhe bekommen. Da wird irgendjemand kommen und entweder ihn bestehlen, wenn er nicht weiß, was habe ich, dass er das bewahrt wie ein Schatz. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, ist eine Bibelstelle. Deshalb, ich möchte diese Bibelstelle anders auslegen und ich möchte sagen, Gott ist herrlich in deinen Grenzen. Gott ist herrlich in deinen Grenzen. Du bist Israel. Du bist das Bild für das Kind Gottes, für das Volk Gottes. Gott ist herrlich in deinen Grenzen. Gott offenbart sich nicht außerhalb von dir, sondern er offenbart sich in deinen Grenzen. Egal, ob es oben, unten, links und rechts. Gott ist herrlich in deinen Grenzen. Der Mensch braucht also Liebe und Freiheit. Und das ist mehr als nur Versorgung und Konsum. Er braucht Liebe und Freiheit. Liebe ist mehr als nur Sex. Liebe ist Nehmen und Geben, nicht nur Mensch unter Menschen, sondern in der Menschheit, in der Gesellschaft, aber auch im Geist, auch in der Seele. Es gibt Leute, die sagen sich, ich bin seelenverwandt, mit. Weißt du, diese Seelenverwandtschaft, du brauchst Menschen, die gleiche Chemie haben. mit denen du dich verstehst. Du verstehst dich nicht mit allen Menschen und wirst auch nicht mit allen Menschen auskommen. Deshalb, du musst auch nicht mit allen Menschen versuchen, ich muss unbedingt mit ihm auszukommen. Der Herr will's. Nein, der Herr will's nicht. Der Herr will, dass du deine Identität bewahrst, dass du deine Grenze kennst und dass du Dinge, die dir nicht liegen, nicht nehmen musst oder akzeptieren musst. Der Mensch braucht Zuwendung, und zwar sehr viel. Von klein an, so als kleines Baby, was würde ein Baby ohne Mutter machen? Was würde ein Kleinkind ohne Eltern machen? Was würde ein Jüngling ohne Lehrer, Ausbildung und Trainer machen? So, die Seele hat spirituelle Bedürfnisse. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also er braucht Gottes Worte. Und zwar nicht nur Predigt, dass jemand ein Referat hält über den lieben Gott, Heiligen Geist und Jesus Christus oder sonst noch irgendetwas, Israel oder die Gesetze, die Gebote, den Sabbat. Nein, du brauchst Rhema-Worte, vom Heiligen Geist inspirierte Worte, die dir durchs Herz gehen. Was die Leute an Pfingsten predigten, voll Heiligen Geistes, das ging ihnen durchs Herz. Es gibt Worte, die nur durchs Ohr gehen. Und das klingt gut. Der hat da Griechisch, Lateinisch, Hebräisch Leute verwendet. Ich habe mal einen Gottesdienst beigewohnt. Das war ein junger Bibelschüler. Der kam von der Bibelschule und dachte, jetzt muss er alles zeigen, was er kann und hat. Und dann redete in der Gemeinde, wo fast nur alte Leute waren. Und dann redete und sagt, das heißt Griechisch so und das heißt Lateinisch so und das bedeutet dann so und dieser Name heißt so. Und da hinten sitzt ein alter Bruder. Dann schreit er, Bruder, du hast schon lang genug in Zungen geredet, jetzt bring mal die Auslegung. In Zungen. Also er dachte, der redet da in Zungen, wenn er so griechisch, hebräisch und lateinische Worte da zitiert. Er hat so lang genug in Zungen geredet. Bring jetzt endlich mal die Auslegung. Die Leute wollen die Auslegung haben. Was kann ich praktisch im Leben gebrauchen? Nicht nur so allmächtiger Gott. Das wissen wir, dass Gott allmächtig ist. Aber was kann er in meinem Leben bewirken? Und wir haben Bedürfnisse. Nicht die gesamte Welt, die ganze Schöpfung. Weißt du, die meisten Prediger predigen an den Leuten vorbei. Ich bin der Mann und die Frau, die Gottes Hilfe, Gottes Gnade, Gottes Beistand braucht. Der Mensch lebt also nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Mensch ist mehr als nur eine Ansammlung von Organen. Er ist Geist, er ist Seele. Und Gott hauchte dem Menschen seinen Geist, seinen Odem ein und er wurde eine lebendige Seele. Und er hat einen Leib, er hat einen Körper. Deshalb etwas Göttliches, etwas Geistliches. Was ist eine geistliche Musik? Das ist eine gute Frage. Was ist eine geistliche Musik? Geistliche Musik ist nicht klassische Musik. Das ist Unsinn. Oder religiöse Musik. Geistliche Musik ist, wo der Körper mitmacht, in die Hände klatscht, wo die Seele dabei ist und wo man Tränen weinen kann oder jubeln kann und wo man was nachdenken kann. Das ist geistliche Musik für Seele, Geist und Leib. Geistliche Musik ist nicht nur irgendwie da was Frommes oder was Klassisches. Der Mensch hat viele Bedürfnisse. Er hat viele Wünsche, du auch. Du hast Träume, du hast Visionen, du hast Ideale, du stellst dir was vor, was du vom Elternhaus her mitbekommen hast, so in deiner Familie vererbt. Das will ich auch sein, das will ich auch werden. Oder du hast Vorbilder, denen du nacheiferst. Du hast Ahnungen und Ahnungen sind auch Visionen, bloß aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, die irgendwo du ahnst, das ist so, das ist gut so, das ist schlecht so. Der Mensch hat Bedürfnisse, er will was, er wünscht sich was, er träumt was. Die Grundbedürfnisse eines Menschen ist Nahrung, hat Trank, nach Sicherheit, nach Frieden. Was gibt der Mensch aus für Frieden in den 8000 Jahren Menschheitsgeschichte? Da sind tausende Friedensverträge geschlossen worden und keine oder kaum welche gehalten. Die haben nicht lange gehalten. Der Mensch begehrt, verlangt, dass seine Sehnsüchte gestillt werden. Sucht heißt vom Suchen, kommt vom Suchen. Der Mensch sucht was. Er sucht Befriedigung, welcher Art auch immer. Manche stürzen sich ins Essen, andere ins Rauschgift. Weißt du, der Mensch will seine Grenzen erweitern. Und deshalb Bewusstseinserweiterung. Und er nimmt Drogen, damit sein Bewusstsein erweitert wird. Sein Denken erweitert wird. Deshalb nimmt man Drogen. Deshalb LSD-Trips, dass man sein Bewusstsein erweitert. Dass man einfach über seine Grenzen hinausgeht, da man aus dem Körper rausgeht und irgendwo was anderes erlebt und was anderes sieht. Der Mensch hat also spirituelle Bedürfnisse und er ist wie ein Staubsauger, der saugt alles auf, was er nur bekommen kann. Gib her, gib her, gib her. Also er ist bedürfnisorientiert und dieser bedürfnisorientierte Mensch ist leichtsinnig, kauft alles, schluckt alles, akzeptiert alles, duldet alles. lässt sich von allem beeindrucken, das ist es, und nach 5 Minuten merkt er, das ist doch nichts. Das ist nur Ramsch. Er ist für alles empfänglich, berauscht sich mit allem. Warum trinken die Menschen Alkohol und über der Maßen vor allem? Ich habe nichts gegen einen Schluck Wein oder ein Glas Wein, aber über der Maßen, warum trinken die Menschen? Problem ist, sie wollen die Probleme vergessen. Die wollen das Leben erleichtern. Die wollen das Leben runterspülen. Man spült es runter. Ich bin mal hier in Kreuzberg, kaufe mir einen Döner und dann sehe ich so auf der Flasche ganz groß, da hat einer verkauft, also der Fahrt mit Alkohol verkauft, Sorgenbrecher. Sag ich, das könnte ich gut gebrauchen, so ein Sorgenbrecher. Dann sagt er, das ist hochprozentiger Schnaps. Sorgenbrecher. Weißt du, der Teufel versucht auch auf diese Art, vergiss alles, erleichtern. Das Leben einfach durch hochprozentigen Schnaps zu erleichtern. Also nee, Schnaps will ich nicht, aber ich dachte, das wäre Sorgenbrecher. Sowas könnte ich gebrauchen. Und wir können alle Sorgenbrecher gebrauchen, oder nicht? Also, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen? Der Mensch ist mehr als nur ein bisschen Mechanismus, Technik, oder dass er ein bisschen funktioniert oder sich bewegt, nein. Und ist mehr als nur eine Verbrennungsanstalt für Nahrung und eine chemische Fabrik, was die Nahrung verarbeitet und dann in Energie umsetzt irgendwo. Der Mensch ist auch mehr als ein Roboter, der nur etwas tut, getrieben vom Eiweiß oder von Fetten oder sonst was. Der Körper braucht Geist und die Seele braucht den allmächtigen Gott. Deshalb heißt es in der Bibel, suche mich und du wirst leben. Suche mich und du wirst leben. Ich möchte als Christ, als Prediger auf den Punkt kommen, was mir wichtig ist. Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens. Der Mensch muss als Ganzes gesehen werden. Ich darf nicht den Menschen nur den Körper behandeln. Der Arzt behandelt nur den Körper. Der Psychologe behandelt den Geist oder die Seele, je nachdem, wie man die sieht und so weiter. Aber Gott behandelt den ganzen Menschen. Seele, Geist und Leib. Deshalb, er heilt alle unsere Gebrechen. Das ist ganz wichtig, dass wir sehen, also in der Erlösung ist nicht nur die Sündenvergebung. Sündenvergebung ist nur ein Teil des Heilungsprozesses Gottes, der Wiederherstellung. Und Jesus sagt so in einem Fall, dass der Sohn Gottes Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dem Kranken, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Also Sündenvergebung und Krankenheilung hängen zusammen. Wenn die Sünde vergeben wird, Sünde bereinigt wird, wird auch die Seele bereinigt und der Geist bereinigt. Und der Mensch kann wieder fröhlich seine Straße ziehen. Also der Mensch ist ein Ganzes. Deshalb darfst du nie das Ganze aus dem Auge verlieren. Gott, wenn Gott etwas macht, er macht immer etwas Ganzes. Und deshalb dauert es manchmal etwas länger, bis etwas passiert. Denn Gott behandelt die Seele zuerst einmal. Da sagt, nee, das Körperliche, das ist nur die Spitze des Eisberges. Das ist nur die Sprache der Seele. Aber ich will das Problem der Seele behandeln. Und da wird etwas aufgearbeitet. Zum Beispiel die Verletzungen oder vielleicht irgendwelche Vorfälle aus der Vergangenheit, die du nicht verarbeitet hast. Traumaerfahrungen. So, das wird verarbeitet. Der Mensch braucht mehr als nur Brot, um zu leben. Er braucht etwas Übernatürliches. Etwas Übernatürliches, das man nicht sehen kann. Etwas Geistiges, das man vielleicht nicht einmal verstehen kann. Du brauchst etwas Übernatürliches, das man nicht versteht, dass man nicht erklären kann, dass man nicht in Worten beschreiben kann. Deshalb, wenn Gott wirkt, dann bist du sprachlos und staunst nur. Und wir sind das als materialistische Menschen nicht gewöhnt, einfach zu sagen, ja, das ist viel mehr. Weißt du, bei uns ist 1 und 1 ist 2, aber bei Gott sind 1 und 1 1 Million. Und da ist noch viel mehr. Weißt du, da sind so viele Kleinigkeiten, die ihm wichtig sind. Gott ist etwas Ewiges, etwas Bleibendes. Der Mensch ist also ein geistiges Wesen, ein religiöses Wesen, braucht ein Du immer, braucht ein Gegenüber, der mit ihm spricht auf gleicher Ebene. Und die meisten Leute haben ein großes Problem, sie können nicht mit Gott auf Augenhöhe sprechen. Herr Gott! Oder ich bin gar nichts. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Entweder so oder so. Weißt du, schon kleine Kinder sind große Gotteskinder, sogar kleine Kinder. Und die heißen, und sie sehen das Angesicht meines Vaters, sagt Jesus. Sogar Babys schauen mehr in Angesicht Gottes als manche erwachsene Professoren und Theologen. Diese Kinder, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr das gar nicht das Reich Gottes sehen. Aber wir, weißt du, wir stellen uns so Gott vor, so groß. Nein, Gott will auf Augenhöhe mit dir und mit mir reden. aber lieber Vater. Weißt du, nett und freundlich und nicht so abstrakt. Allmächtiger Gott und dann Jehova, El Shaddai, Elohim, Adonai. Vergiss die ganzen Fremdwörter. Gott spricht Deutsch. Du musst nicht Hebräisch lernen, um mit Gott zu unterhalten. Oder Lateinisch oder Griechisch, vergiss das alles. Gott ist zu uns gekommen. Er spricht in unserer Sprache. Als Pfingsten geschah, seit Pfingsten spricht Gott Deutsch. Und jeder hört in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes rühmen. Der Mensch will verstanden werden, dass ihm jemand zuhört. Weißt du, für mich ist was Tolles. Ich darf bei Gott mein Herz ausschütten. Das ist ein Bedürfnis. Mit wem kannst du richtig sprechen? Wer versteht dich, ohne dich zu verraten? Weißt du, du erzählst Vertrautes, etwas, was nur du und der liebe Gott wissen und sonst vielleicht niemand mehr. Weißt du, da erzählst du das, plötzlich liest du das in der Bildzeitung. Aber weißt du, wenn du mit Gott redest, du kannst ihm alles sagen. Wo du deinen Schmerz fühlst, wo du dein Hass hast. Weißt du, wir haben Psalmen, du wirst erstaunt sein, wenn du die Psalmen richtig durchstudierst und warte, bis wir in die Bibelschule kommen, zu den Psalmen. Ja, das sind sogar Hasspsalmen. Ich hasse die Gottlosen und so weiter. Meine Widersacher, meine Feinde. Darf ein Christ hassen? Ja, du sollst alle lieben. Aber weißt du, du darfst Gott deinen Hass sagen. Du musst nicht den Leuten deinen Hass sagen. Wir müssen uns richtig verstehen. Menschen gegenüber haben wir nichts zu tun. Wir haben nur mit Gott zu tun. Und Gott kannst du sagen, Gott, ich hasse die gesamte Gesellschaft. Ich pfeife drauf. Die können mir alle Puckel runterrutschen. Das kannst du sagen. Herr, ich mag sie nicht. Dich liebe ich. Aber das ganze Gesindel. Verstehst? Du darfst, so reden Menschen im Psalmen. Die schütten ihr Herz Gott aus. Gott ist nicht so, darüber darfst du nicht reden, mein lieber Freund. Du musst Dampf ablassen können. Und bei Gott darfst du Dampf ablassen. Und darfst ein Ventil haben. Und kannst sagen, Gott, ich verstehe die Welt nicht. Ich verzweifelte. Ich verzagte. Guck mal, der Psalmist Asaf. Das ist so ein sehr sensibler Mensch. Als ich die Gottlosen sah, wie geht's ihnen so gut? Weißt du, der wurde neidisch und eifersüchtig. Die werden immer stärker, immer reicher, immer größer, immer mächtiger. Und ich fürchte den Herrn und mir geht's immer schlechter von Tag zu Tag. Und bis das sie ging in dein Heiligtum und dir alles sagte, weißt du, du wirst erleichtert aus der Gegenwart Gottes rausgehen, wenn du zu Gott kommst und du brauchst so etwas. Du brauchst einen Beichtstuhl, wo du deine Sünden bekennst und nicht du sagst, Gott, ich war so gut heute. Weißt du, ich habe heute deinen Namen bekannt, ich habe mich deiner nicht geschämt. Gott weiß, wenn du ihn bekennst. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekennen die Engel im Himmel. Das musst du nicht Gott sagen, sondern du kannst zu Gott sagen, wo dir der Schuh drückt. Was dich bewegt. Und du brauchst jemanden, wo du nach Hause kommst, wie bei Muttern. Oder beim Vatern. Du kommst nach Hause, kommst, ich hab so viel Prügel bekommen. Die Leute haben mich ausgelacht. Die Leute haben mich abgeschoben. Die Leute wollten mit mir nichts zu tun. Und Mama, das war so schrecklich. Die haben mich gepeinigt, gequält, mich an einen Baum gebunden, in die Grube geworfen. Die haben mich geschlagen. Wo du klagen kannst. Wir haben Psalmen in der Bibel, wo geklagt wird. Und zwar sehr viel. Massiv. Fast ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Und wir saßen in Zion und weinten, man zwang uns Lieder singen. Und wie oft, weißt du, du wirst gezwungen, ich muss das tun, mir bleibt nichts mehr anderes übrig. Ich muss dorthin gehen, ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss neben ihnen sitzen, ich muss sie besuchen. Und mir stinkt das alles. Das sind Klagepsalmen. Wir denken, ja, wir müssen perfekt sein, heilig. Manche Leute denken, ich darf nichts Negatives sagen. Nein, du darfst Gott das Positive sagen. Eigentlich brauchst du das Positive Gott gar nicht sagen, das weißt du sowieso, was es ist. Du solltest auch die dunklen Stellen deines Lebens ihm offenbaren. Und Gott wartet auf den Augenblick, bis du sagst, Gott, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum das so? Also, der Mensch ist ganz anders geartet wie ein Tier. Weißt du, und du solltest also ein Mensch sein, wo du deine Bedürfnisse Gott sagst. Nicht nur, was dir gefällt, sondern du darfst Gott sagen auch, was dir nicht gefällt. Und das ist wichtig. Genauso wichtig, wie du ihm deine Sünden bekennst. Deine Fehler bekennst, was dir nicht gefällt. So, der Mensch hat geistige und geistliche Bedürfnisse, also nicht nur intellektuell. Du kannst Gott ruhig sagen, Gott, ich weiß, ich lese schon 100-mal die Bibelstelle und ich verstehe sie nicht. Du darfst also da eben auch den Mangel an Weisheit sagen, Herr, ich verstehe dein Wort nicht, dein Wort ist mir verborgen. Andere verstehen das, andere jubeln und jauchzen und ich finde nichts da drin. Dämonen und gute Geister bemächtigen sich der Menschen gerne, die also Zweifel haben, wenn man das in sich hineinfrisst, und Gott will nicht, dass du die negativen Dinge in dir hineinfrisst, sondern dass du rauslässt. Und die Dämonen freuen sich und so weiter, wenn du einfach sagst, ich weiß nicht, dass Gott mir nicht offenbart, dass er mit mir nicht spricht. Es gibt verschiedene Mächte in dieser Welt, und es ist wichtig, dass du die Geister prüfst und die Geister untersuchst, welcher Geist es ist. Manchmal werden wir von negativen Geistern getrieben. Du kannst sagen, Herr, der Teufel ist hinter mir her. Darfst du ruhig sagen. Diese Dämonen, die verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Dämonen, gefallene Geister aus der Wüste, so wie bei Jesus. Mach das, mach das, mach das, mach das. Weißt du, nicht, dass die Leute dir das sagen, sondern deine Gefühle. Du hast dich nicht unter Kontrolle, deine Gefühle. Deine negativen Gefühle, die positiven, ist okay. Und ich habe ja gesagt, weißt du, Gott will dich verändern. Und Gott will dich als Persönlichkeit so lassen, wie du bist. Aber Gott will das Negative dir wegnehmen. Das Schlechte, das Böse, das Sündhafte, das Rebellische. Das, was dich traurig macht. Weißt du, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Banden des Todes? Sogar der Paulus hatte so gebetet, dass das, was ich nicht will, tue ich. Und das, was ich will, kriege nicht hin. Weißt du, Paulus war so ehrlich. Und du kannst erst den Heiligen Geist richtig erleben und erfahren, wenn du ehrlich bist. Die meisten sind nicht ehrlich zu sich selber. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Fluch der Sünde? Und wir sind alle unter dem Fluch der Sünde. Wir werden da gejagt und getrieben. Mach das, mach das, mach das. Guck mal, die können das und ich kann es nicht. Und schon ist Neid und Eifersucht da. Prüfe die Geister, welcher Geist es ist, und du musst erkennen, mit dem Geist will ich nichts zu tun haben. Mir gefällt die Geschichte von diesem Opa, Indianer-Opa, der seinem Enkel erzählt die Geschichte vom weißen und schwarzen Wolf und erzählt dramatisch, wie diese zwei Wölfe kämpfen, und der weiße und der schwarze Wolf, der kämpft und so weiter. Dann fragt der Enkel plötzlich mittendrin, und Opa, welcher Wolf wird siegen? Dann sagt der Opa ganz einfach, also nicht der schwarze oder der weiße Wolf wird siegen. Der Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. Der Wolf, den du fütterst, den weißen oder den schwarzen, der wird siegen. Und in dir sind zwei Mächte. Und diese eine Macht, die du fütterst, die du einfach unterhältst, die du pflegst, der du zurufst, die du bejubelst, die wird siegen. Schalt ein anderes Programm ein. Andere Gedanken. Fang an, deine Gedanken mit Musik zu füttern, mit guter Musik, mit Natur. Die Natur ist immer neutral, Natur ist immer schön. In Natur erlebst du Gott, denn das sind die Spuren Gottes. Dann stehst du da, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Und dann siehst du die Fische im Meer, die Berge und alles Mögliche. Du musst auf andere Gedanken kommen. Mit anderen Gedanken dich beschäftigen. Einfach einen anderen Film reinlegen. Alles kommt über die Gedanken. Egal, was es ist. Auch Gott kommt über die Gedanken. Also ich persönlich, wenn ich nicht mehr denken kann, und manchmal kommen Momente, wo man nicht mehr denken kann, beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort gibt meinem Fuß Orientierung. Wenn du fängst an Gott zu denken, denk Gott an dich. Nämlich, plötzlich ist da Kommunikation. Wenn ich an Gott denke, denkt Gott an mich. Und plötzlich verstehen wir uns. Und das ist das Geheimnis. Der Wolf, den du fütterst. In der Bibel heißt es, sitze nicht im Rat der Gottlosen. Gottlose Menschen werden immer dich gottlos beraten. Immer. Ich kann dir schriftlich geben, selbst wenn die noch so lieb und noch so freundlich sind, die betrügen dich. Ich könnte hier einige Geschwister nennen, die sind um ihr ganzes Vermögen gebracht worden. Durch scheinbar fromme Menschen. Ja, wir sind so lieb, wir verstehen was von unserem Geschäft. Gottlose werden dich immer in die Pfanne hauen. Ob du glaubst oder nicht, wenn du es nicht glaubst, probier's mal aus. Teste mal. Deshalb wandel nicht im Rat der Gottlosen. Und sie werden dich früher oder später auch von Gott wegbringen zu Gottlosigkeit. Dass du sagst, also warum hat Gott mich nicht beschützt? Warum hat er mich von diesem Kerl bewahrt und behütet? Gott hätte dich bewahrt und behütet. Aber er hat dir gesagt, hab mit ihm nichts zu schaffen. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Du musst immer prüfen, ob er Kind Gottes ist oder kein Kind Gottes ist. Und nicht alle, die sagen, ich bin ein Kind Gottes und sind große Schild tragen. Je größer sie das Schild tragen, desto eher sind sie keine Gotteskinder. Also, aber der Geist muss deinem Geist Zeugnis geben. Du, der hat die gleiche Chemie wie ich. Wir sind blutsverwandt. wir sind blutsverwandt. Also, du brauchst also schon diese Chemie, dass du erkennst, also, dieser Mensch will was Gutes mit uns. Und wir brauchen Führung. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Führung. Das sind also die Grundbedürfnisse, dass mich jemand leitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Noch ein paar Gedanken über Bedürfnisse. Zuerst einmal vielleicht noch etwas anderes. Satans Worte haben keine Kraft. Weißt du, wenn Satan redet, wenn Satan so einen Impuls gibt, und deshalb pass auf bei schnellen Impulsen, Blitzgedanken, muss sehr vorsichtig sein bei Blitzgedanken, auch Worte von Gottlosen, die klingen im ersten Augenblick fantastisch, wunderbar, gut. Und sie sind verlockend und so weiter, aber die haben keinen Saft, kein Leben in sich, die haben keine Kraft. Aber Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben, nicht so wie die Worte von Schriftgelehrten und Pharisäern. Weißt du, sie sind nicht mit dem Weinstock verbunden. Sie sehen sehr saftig aus, aber sie sind vom Weinstock abgeschnitten, die Gottlosen. Deshalb lass dich nicht irritieren. Warte mal eine Weile. Warte, wenn du einen Ast vor dir hast, der vom Weinstock abgeschnitten ist, der wird nach kurzer Zeit welk werden. Der wird eingehen. Du wirst merken, da ist nichts dahinter. Und gib dich mit Schwächlingen nicht ab. Du sollst dich nur mit Starken abgeben. Und das ist auch ein Grundbedürfnis. Wir wollen uns abgeben, aber der Teufel kommt immer mit so schönen, wunderbaren Sträuchern. Und er irritiert uns. Deine geistlichen Bedürfnisse werden nur befriedigt von Menschen, die wirklich mit dem Stamm und der Wurzel verbunden sind. Wir haben diese Tage bei Hedgecock auch gehört, also wie wichtig die Wurzel ist. Ohne der Wurzel läuft nichts. Und der Teufel möchte dir immer Steine zu Brot anbieten. Mach die Steine zu Brot. Weißt du, wenn du isst, dann kriegst du Verstopfung. Wenn du vorher nicht weißt, was das gewesen ist, wie das gemacht worden ist. Und der Herr Jesus macht keine Steine zu Brote. Und der liebe Gott auch nicht. Und der Heilige Geist auch nicht. Der Heilige Geist macht aus Korn Brote. Mit Steinen malt man. Jesus kam, um Leben und volles Genüge den Menschen zu geben. Und er brachte den Menschen Gaben. Und Gott will alle deine Bedürfnisse decken. Also du musst nur mit ihm zusammenarbeiten, auf ihn hören, auf ihn achten, mit ihm Schritt halten. Mit ihm einfach Schritt halten, mit ihm verbunden sein und dann wirst du automatisch, du musst gar nicht beten, Herr, schenk mir mehr Frucht, mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Geduld. Wenn du mit Gott verbunden bist, werden deine Bedürfnisse automatisch erfüllt. Du wirst blühen, du wirst Knospen haben und du wirst Früchte tragen, die Früchte werden auch reif. Wir müssen mit ihm verbunden sein. Also das ist zuerst einmal die Voraussetzung, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und dieser Rebe zieht ihre Kraft aus den Wurzeln. Du ziehst deine Kraft aus den Wurzeln, Bruder, Schwester. Aus den Wurzeln des Glaubens. Wir müssen also mit dem Herrn zusammenarbeiten, uns dem Herrn anbefehlen. In einem Psalm heißt es einmal, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also deine Bedürfnisse. Du musst aber dem Herrn befehlen. Ja, der Herr weiß alles. Gewiss. Gott weiß von Anfang bis zum Schluss deines Lebens. Aber der Herr will, dass du dein Leben lebst. Der Herr will, dass du dein Leben gestaltest. Und du musst zum Herrn hingehen und sagen, Herr, ich möchte dir jetzt diesen Fall anvertrauen. Du musst es. Weißt du, das Leben geht weiter, so oder so. Ob du was tust oder nicht tust. Aber das sind dann Schicksalsschläge. Das ist gar nicht das Leben. Manchmal ist das sogar vegetieren. Da geht's drunter und drüben. Da ist Chaos. Aber du musst dem Herrn anbefehlen. Gott, ich möchte, dass es so geht. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Und dann wird der Herr gucken, ob er das so und so machen kann und wie er das am besten machen kann, wie er deinen Wunsch erfüllen kann, deinen Herzenswunsch erfüllen kann, deine Bedürfnisse erfüllen kann. Es muss ihm alles gesagt werden. Gott muss uns alles sagen und wir müssen Gott alles sagen. Ohne Kommunikation läuft nichts. Denk nicht, ach, der Herr weiß das. So wie manche Religionen sind still. Gott weiß alles. Gott sieht alles. Gott kennt alles. Gott versteht alles. Ja, das tut er. Von Ewigkeit her schon. Aber er will, dass du deine Autorität als Kind Gottes wahrnimmst und dem Vater bittest. Vater, gib mir das. Und wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn wieder zurück. Mein Sohn, was mein ist, ist auch dein. Du musst nur bitten. Der Lump hat es alles gekriegt. Und manchmal kriegen Lumpen mehr als manche Fromme. Und deshalb wundern wir uns, warum manche Lumpen mehr gesegnet sind und sagen, wie geht's denn den Gottlosen so gut? Die fordern. Gottlose sind sehr fordernd. Die haben Ahnung vom Leben. Die Frommen haben nicht Ahnung. Ja, der Herr wird's mir schon geben. Wenn der Herr nicht will, kriege ich's auch nicht. Nein, dann krieg's auch nicht. Aber du musst fordern. Der Vater hat gesagt, was mein ist, ist auch dein. Und der Junge hat es verstanden. Und der Vater hat nicht gesagt, Junge, du, es ist falsch, was du gemacht hast, sondern Jesus hat gesagt, wie man es macht. Gib mir mein Erbe. Und du solltest dein Erbe antworten, das, was Gott dir schon bereitgestellt hat in Jesus Christus. Dein Erbe steht dir bereits zu. Also das ist sehr neutestamentlich, diese Geschichte. Die alttestamentliche Leute, die erfüllen ihre Pflicht, ihre Gesetze, ihre Geboten, ihre Rituale. Nein, Gott will nicht, dass du nur Rituale erfüllst, sondern Gott will, dass du glücklich bist, dass du deine Bedürfnisse deckst. Plötzlich, weißt du, als der verlorene Bruder nach Hause kam, der hat erzählt, Leute, ich habe Mädels gesehen, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt. Dem blieb der Mund offen. Und ich habe alles, gar nichts erlebt, ich habe gar keine Ahnung vom Leben. Bei mir ist das Leben vorbeigegangen. Aber der Junge hat es verstanden, der Alte, aber der ältere Bruder hat nicht verstanden zu leben. Wir Christen müssen anfangen zu lernen zu leben. Was ist das Leben? Auch als Christen. Wir müssen nicht verkorkst und verbohrt einfach in Schranken laufen. Das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Weißt du, was meine Bibel sagt? Mir ist alles erlaubt. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Nicht alles bessert mich. Ja, nicht alles bessert mich. Du kannst alles, aber weißt du, als richtiger Christ wirst du plötzlich sortieren lernen. Du wirst lernen, das ist doch Käse, das ist doch Quatsch, das bringt nichts irgendwo hin. Das fördert meinen Geist nicht, das fördert meine Seele nicht, das dient nicht meiner Gesundheit. Aber ich sage dir grundsätzlich, dir ist alles erlaubt. Das ist vom Evangelium. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Wenn du unter dem Gesetz leben würdest, dann wäre dir alles verboten. Du dürftest nicht einmal in die Luft gucken. Du müsstest deine Augen niederschlagen, so wie die Heiden und die Juden beim Gebet. Aber wir Christen, wir heben unsere Hände auf zum Himmel. Das ist unsere Art und Weise. So beten Christen. Erhebt an allen Orten heilige Hände. Und wir schauen zum Himmel. Und wir schauen nicht zu unten, einfach, wo die Probleme liegen, wo die Schwierigkeiten liegen, wo das Unmögliche liegt. Der nächste Schritt. Wir wissen, Gott wird uns führen. So, gib dich nicht ab mit Menschen, die, ja, im negativen Leben, die vom Teufel bestohlen worden sind. Diese Gottlosen sind ja beklaut vom Teufel. Und der Teufel versucht durch Gottlose dich zu beklauen, dich zu zerstören, den Gläubigen irgendwas zu unterjubeln. Ja, das steht dir nicht zu. Dir steht alles zu. Der Vater sagt, was meines ist auch dein. Das, was meines ist auch dein. Der Teufel möchte nur, dass du an Steinen dich verschluckst. Das will er nur. Wir müssen also lernen, Gottes Wege zu gehen, ihm zu vertrauen, von ihm zu lernen, auf ihn zu hören, was er euch sagt, das tut. Das ist ein Geheimnis, wie du deine Bedürfnisse deckst, sonst geht dir bald der Wein aus, sonst geht dir bald der Saft aus, sonst geht dir bald die Kraft aus. Wir müssen lernen, also schon zu hören, was er uns sagt. Sonst verhungerst du, sonst bleibst du auf der Strecke. Wenn du nicht hörst auf seine Stimme, ist es so wichtig, auf Gottes Stimme zu hören. Nicht nur ein großes Erlebnis mit Gott zu haben. Der Elia lässt da Feuer vom Himmel fallen. Aber bevor das alles passiert, ist er bei der Witwe, hat gelernt, auf Gott zu hören. Hat er im Bach Krit gelernt und dort studiert. Und gerade du lernst dort in der Stille, wo nichts ist, wo nichts passiert, du lernst auf Gott zu schauen, auf Gott zu hören, auf Gott zu vertrauen. Und das ist, was der Mensch will. Der will zuerst mal intim werden mit dem Herrn. Intim werden mit dem Herrn. So mit dem Herrn vertraut werden. Weißt du, da sprichst du. Ich kann mir vorstellen, was wie der Elia sagt, als der Rahabe kam. Ach Rahabe, der liebe Gott hat dich geschickt. Ist das nicht toll? Bringt mir nächstes Mal ein bisschen mehr. Das ist mir zu wenig heute gewesen. Oder dann zu der Witwe. Weißt du, da hat er Andacht gemacht, er ihr aus der Bibel vielleicht vorgelesen, wenn er eine dabei gehabt hat oder sonst was. Weißt du, die ist gesegnet worden und die haben miteinander kommuniziert. Gott will, dass wir lernen. Aus uns raus zuerst mal mit Tieren, mit niedrigen Instinkten, mit niedrigen Dingen und dann etwas höher mit der Witwe, mit Menschen, die in Not sind, die verlassen sind, die einsam sind. Du lernst am allermeisten in der Gegenwart und weißt dann von Menschen, die in Schwierigkeiten sind, so wie die Witwe. Deshalb schickt Gott den Elia zur Witwe, die nichts hat, die letzte Mahlzeit einnimmt und bereit ist zum Sterben morgen. Also zu solchen Leuten schickt der Herr, die morgen bereit sind zum Sterben, die nichts mehr haben. Und da sollst du als Prophet hinkommen und denen ein Segen sein. Weißt du, dann erlebst du ein Wunder. Die Witwe erlebt ein Wunder und du erlebst ein Wunder. Wenn wir Wunder erleben, erleben wir immer Wunder miteinander, mit anderen Menschen. Denn irgendjemand veranstaltet das Wunder. Irgendjemand gibt Anlass für das Wunder. Ja, aber Elia, wir haben nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Ja, das macht nichts. Mach mal was. Brat mal, back mal was und bring mir zuerst mal was. und du das passiert das Wunder. Du siehst also, Wunder passieren immer in der Gemeinschaft, wo zwei oder drei eins werden, wo sie übereinkommen. Da passieren Wunder und da könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Da passiert erst die Allmacht. Da passiert das, was der Teufel wollte, dass Steine zu Brot werden. Ein gehorsamer, disziplinierter Mensch erreicht, was er erreichen möchte, wenn er hört auf Gottes Stimme. Und er kommt, wo er hinkommen möchte, wenn er diszipliniert ist. Undisziplinierte Menschen erreichen gar nichts. Deshalb, die Bedürfnisse, wie werden sie gedeckt? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass du darüber nachdenkst. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Wir laufen schon begrenzt. Mir ist alles erlaubt. Und sei dir bewusst, dir ist wirklich alles erlaubt, aber nicht alles bringt dich nach vorne. Manches blockiert dir. Manches belastet dich. Du kannst Steine dir am Puckel aufladen und die drücken dich runter. Wir beschränken uns, beschneiden uns und konzentrieren uns auf das Wesentliche, denn das ist so wichtig. Und das ist die Frage, was tust du, um ein erfülltes Leben zu bekommen? Tust du das Richtige? Bist du mit den richtigen Leuten zusammen? Das ist wichtig, um ein erfülltes Leben zu bekommen, um deine Bedürfnisse, dass sie gedeckt werden. Du sollst nicht mit Diebe, Räuber und Lügner und Ganoven zusammenkommen, mit Mafiosis. Nein, du sollst mit Leuten kommen, die genau das Gleiche auch wollen. Die wollen auch gesegnet. Und so können wir einander uns anfeuern, motivieren. Darum, gib dich nicht mit Menschen ab, die enttäuscht sind und frustriert sind und nichts wollen. Ja, ist alles Käse, alles Quatsch, alles Unsinn. Weißt du, die über Gott, Kirche und Gemeinde schimpfen und so weiter. Mit diesen Leuten wirst du nicht weit kommen. Aber wenn du mit Menschen zusammen bist, die sagen, ach, mit meinem Gott, ich vermag alles. Ich vermag alles. Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse nach Zuwendung. Weißt du, befriedige. Und mein Thema ist ja, befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. In meiner Bibel steht etwas, und Jesus hat auch aufgegriffen und gepredigt, was du willst, dass man dir tut, tu es ihnen auch. Weißt du hast ein Bedürfnis nach Zuwendung, dass dir jemand zuwendet, dass jemand zuhört, dass jemand mit dir geht, dass jemand dir die Hand gibt und dich hält und so weiter, dass dich jemand unterstützt, dass dir jemand unter die Arme greift und dergleichen. Tu es doch auch, warum machst du es nicht? Was du willst, dass die anderen tun, tu es ihnen zuerst. Wir müssen den Anfang machen, wir sind die Auslöser. Nicht nur sagen, ich bete, lieber Gott, schick mir jemanden. Nein, der Herr Jesus schickt einen ganzen Ameisenhaufen dir zu. Und du nimmst das alles gar nicht an. Oder du willst Trost. Fang an, jemanden zu trösten. Geh auf den Friedhof und wenn du da eine Frau siehst, die Blumen gießt und so weiter, tröste sie und weint. Tröste sie. Und dir wird auch Trost widerfahren. Wenn du Barmherzigkeit übst, sagt Jesus in der Seligpreisung, dir wird Barmherzigkeit gegeben. Wir kriegen die Dinge nicht und wir kriegen nicht hin, weil wir die Dinge nicht tun. Wir sind so religiös. Wir heben immer ständig die Hände hoch und anstatt, dass wir auch mal was anpacken. Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse nach Geborgenheit. Leg irgendjemanden Arm um und sag du, ich stehe hinter dir. Ich bin mit dir. Und dann wird plötzlich der Herr mit dir sein, weil du dich verausgabt hast, weil du es nicht geschafft hast. Oder du hast ein Bedürfnis nach Anerkennung und wir haben alle Anerkennung. Wann hast du zum letzten Mal irgendeinen Menschen gelobt? Das hast du toll gemacht, du gefällst mir. Ich freue mich, dass du da bist. Weißt du, dass wir Herzlichkeit ausstrahlen. Christen strahlen Herzlichkeit aus. Die sind nicht keine Stoffeln, sondern die freuen sich, sagen, ach, das ist so lieb, dass du da bist, dass ich dich sehe, dass du noch lebst. Du sehnst dich nach Offenbarung vielleicht, nach geistlichen Bedürfnissen. Vielleicht hat Gott dir etwas gezeigt, etwas offenbart, sag's weiter. Eine Erkenntnis. Du hast beim Bibellesen was gelesen. Also ich habe zeitlang meine Christen hier motiviert und den Gläubigen gesagt, wenn am Telefon, da wird so viel Unsinn gequatscht, so viel Blödsinn, so viel Tratsch, so viel Sünde wird am Telefon begangen. Die solltet einfach fragen, was hast du heute in der Bibel gelesen? Was ist dir heute groß geworden? Was hast du heute erkannt? Was hat der Herr dir heute offenbart? Und da brauchst du nicht viel Fahrgeld. Du kannst Flatrate heute fast kostenlos telefonieren in Deutschland. Du kannst also anrufen und fragen, ja, was ist dir groß geworden beim Beten? Was hat der Herr dir gezeigt? Mir ist beim Beten das und das groß geworden. Ich habe das erkannt. Und du merkst, plötzlich hast du deine Hausgemeinde, Telefongemeinde. Und plötzlich hast du so deine Freunde und Freundinnen, mit denen du da quatschen kannst, austauschen kannst. Ich habe keinen Menschen. Und du wirst auch keine Menschen haben. Kein Mensch wird zu dir kommen, es sei denn, du gehst auf die Menschen zu. Warte auf kein Wunder. Die Wunder passieren bei dir zuerst einmal. Du bist ein Auslöser der Wunder. Geistliche Bedürfnisse. Anstelle davon gehen, ruf doch jemand an oder setz dich mit jemandem in Verbindung, unterhalte dich. Nicht streiten. Streiten bringt nichts. Meidet Streitgespräche, heißt es in der Bibel. Wir sollen also die Jehovas Zeugen in Ruhe lassen und wir sollten den Neuapostolischen in Ruhe lassen und die Mormonen in Ruhe lassen. Das geht uns nichts an. Du sollst nicht da streiten. Lass die Leute recht. Gib ihnen recht, auch wenn sie Unrecht haben. Wer weiß es, ob du richtig bist oder und so weiter. Aber das sind so fromme religiöse Haarspalter. Ja, das muss so sein. An welchem Tag ist Jesus auferstanden? Dritten oder vierten oder fünften? Am Sabbat oder am ersten Tag der Woche oder zweiten Tag der Woche? Weißt du, da streiten sich die Leute um die Dinge. Das ist doch vollkommen egal. Wichtig ist, dass er auferstanden ist. Dass er lebt und nicht welchen Tag da. Vergiss die Tage und Erbsenzählerei. Weißt du, das ist ein frommer Erbsenzähler. Weißt du, du musst nicht Erbsen zählen. Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. Das ist mehr als nur Erbsen zählen. Oder du hast eine Sehnsucht nach Leben und der Liebe. Leb, lad jemanden ein zum Kaffee oder zum Eis. Jetzt ist es so schön warm. Mal irgendwann eine Eisdiele zusammen, einen Pollen Eis essen. Weißt du, und dann sich unterhalten über irgendetwas Nettes, etwas Freundliches, etwas Liebevolles, etwas Gutes. Dem Guten denket nach, schreibt Paulus in dem Philipperbrief. Nicht dem Schlechten. Du solltest die schlechten Dinge unter den Tisch fallen lassen. Das geht dich gar nichts an. Damit, das muss Gott bearbeiten, das Schlechte, das Negative. Aber über das Gute, was wohl lautet, dem denket nach, darüber redet, darüber erfreut dich. Also ich habe gesehen, guck mal, was der alles gemacht hat für Gott. Wie der sich da eingesetzt oder die, wie die sich ereifern für den Herrn, also ich bin erstaunt, oder jemand hat eine Gebetserhörung erlebt oder dergleichen, arbeitet darüber. Und außerdem, wir müssen alle Hunger nach Gott haben. Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. Wenn du keinen Hunger hast, dann stimmt was nicht. Hunger nach Gott. Hunger auf Gott. So wie du Hunger auf Schnitzel hast oder sonst was. Viele sind appetitlos als Christen. Weißt du, das schmeckt mir nicht. Nur Bibel lesen. Ich habe das Schönste empfunden in meinem Leben immer, wenn ich zusammen mit Christen Bibel lesen konnte. Und weißt du, wie wir das gelesen haben? Jeder ein Vers, Vers für Vers. Das kannst du auch, wenn du gleiche Übersetzung hast, Vers für Vers miteinander Bibel lesen. Und dann einfach fragen, was ist dir groß geworden, was ist dir groß geworden, was ist mir groß geworden? Und einfach so austauschen. Weißt du, wer die Bibel richtig versteht, der hat eine große Beute gewonnen. Aber das Wort Gottes schmeckt den meisten nicht. Der braucht so schöne Predigt, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch womöglich. Weißt du, sie brauchen etwas, was die in den Ohren kitzelt. So eine Wespe. Oder so Ohrwurm. Suche Gott. Weißt du, und ich denke, befriedige deine geistlichen Bedürfnisse. Suche nicht etwas Sensationelles. Etwas Spirituelles. Weißt du, so Wolke Nummer 7. Komm auf den Teppich runter. Komm auf den Teppich runter, beschäftige dich mit dem nackten Wort Gottes, mit dem ganz nackten Wort Gottes. Unsere Bibelschule, im Internet oder hier am Büchertisch könnt ihr jedes... Weißt du, ihr seid so gesegnet, viele machen gar keinen Gebrauch davon, von dem Segen. Und der Segen geht an euch vorbei und wundert euch nachher, warum seid ihr nicht gesegnet. Weißt du, du hast so viele Möglichkeiten, du hast die Bibelschule, da kannst du einen ganzen Monat oder manchmal auch zwei Monate nur schon an einem Buch der Bibel kauen. Da ist so viel zu bearbeiten, wenn du die Bibelstellen nachschlägst und so weiter beliest, du wirst in das Wort hineingeführt, dann geht dir manches auf und sagt, Mensch, was habe ich damals geglaubt, ich Esel. Da gehen dir plötzlich die Augen auf. Weißt du, über viele Fragen, du musst dich beschäftigen, du musst selber die Bibel studieren, denn die Bibel kommt nicht zu dir, die musst du selber aufschlagen. Und Christus und die Bibel ist genau das Gleiche. Ob du Christus suchst, Christus wirst du nicht finden, Christus findest du in der Bibel. Im Alten und im Neuen Testament. Da findest du Jesus Christus. Die Schrift ist es, die von mir zeuget. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann hast du alles, was du brauchst. Also wenn ich Zeit hätte, ich würde nichts anderes machen, wie Bibel lesen und mich in Gott ergötzen. Ergötzen. Weißt du, wir sagen, oh Gott, mei, bist gewaltig, bist mächtig. Das ist mein großer Traum. Irgendwo mal am Meer sitzen, die Wellen rauschen, ich höre nichts. Die Möwen mögen vorbeifliegen und zwischen gucken, was macht der Alte da? Und ich möchte meine Bibel lesen und mich an Gott ergötzen. Geschwister, wir müssen wieder lernen, uns an Gott ergötzen, dann werden wir weniger Götzen haben. dann werden wir weniger Götzen haben, wenn wir uns an Gott ergötzen. Wie groß ist mein Gott? Such Gott, beschäftige dich intensiv mit ihm, mit seinem Wort, mit der Bibelschule oder mit Predigten wie diese. Ich kenne Leute, die schreiben mir immer wieder, ich muss zweimal ihre Predigt hören, das geht mir so zu Herzen. Und ich finde es toll, wenn Gottes Wort jemand zum Herzen geht, nicht nur zum Kopf. Und es muss aufhören, uns das Wort Gottes nur zum Kopf gehen oder dass wir die Bibel lesen. Ja, das ist für die Schwester sowieso, das ist für den Bruder sowieso. Wir sollen aufhören, die Bibel für die anderen zu lesen, sondern für uns selbst. Weißt du, nicht, dass wir die Bibel kritisieren. Viele Leute kritisieren die Bibel. Ja, warum steht das drin und wieso ist es so? Nein, die Bibel kritisiert mich. Ich bin immer so entsetzt, dass sie mich gemeint hat, mich angesprochen hat. Und genau das ist deine geistlichen Bedürfnisse, ist nicht in die Kirche zu stehen und Klimbim zu machen und Weihrauch zu räuchern. Der Auftrag für dein geistliches Leben ist, suche Gott, begegne ihm. Du brauchst eine gute, gesunde Lehre, Anleitung dazu, und dazu ist diese Bibelschule, bestell sie oder lad sie runter im Internet, was auch immer machst. Wie heißt das bei, weißt du, du musst aufhören, religiös zu sein. Religion bringt dir nicht den Frieden, den du suchst. Und Gemeinde Umtrieb bringt es auch nicht. Und Konferenzrumtrieb bringt es auch nicht von Konferenz zu Konferenz. Das kostet dich so viel Geld. Du kannst die Sache des Glaubens viel billiger haben. Viel einfacher. Viel unkomplizierter. Du kannst es viel unkomplizierter haben. Schlägst deine Bibel auf und dann eine kleine Anleitung und dergleichen und dann kannst du schon lesen. Ich denke nur die Geschichte mit dem Kämmerer. Der hat sich so teure Jesaja-Rolle gekauft und dann liest, lässt er laut vorlesen und für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Dann fragt er, da kommt der Philippus an den Wagen gestiegen, Meister, Herr, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Ja, dann sagt er, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du verstehst die Bibel ohne Anleitung nicht. Das ist mir ganz wichtig, das will ich auch gesagt haben. Die Bibel ist nacktes Wort Gottes. Du brauchst die Anleitung. Entweder vom Heiligen Geist, was ich dir nicht zutraue, dass es der Fall ist, dass du schon so voll Heiligen Geistes bist, voller Erfahrung, Lebenserfahrung, dass du das auch gelernt hast. Weißt du, du musst vom Heiligen Geist auch getrieben werden. Und die meisten sind es nicht. Die meisten Durchschnittschristen sind es nicht. Und so weiter. Deshalb verlasse mich nicht auf den Heiligen Geist. Da brauchst du Hilfsmittel. Und Hilfsmittel wäre sowas wie jetzt diese Bibelschule. Wie soll ich verstehen? Und dann steht hier Philippus und dann erklärt, das ist Jesus. Ja, wovon spricht er dann? Von sich selbst oder von jemand anders? Wovon spricht der Prophet? Ja, das ist schon alles passiert. Das ist schon alles vorbei. Das ist alles schon geschehen. Und dann kommt da eine Wasserpfütze vorbei und dann sagt er, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Du siehst, aus diesem billigen Buch oder diesem Buch, das er in Jerusalem gekauft hat, aus der Anleitung durch Philippus ist zur Tat geworden. Und die steigen in Wasser und plötzlich ist der Philippus weg. Und da ist ein Wunder. Wo ist der Bruder geblieben? Der ist entrückt, vom Heiligen Geist entrückt. Und er ist in Philippi Caesarea wiedergefunden worden, zig Kilometer weg. Wo ist er geblieben? Also da erlebst du ein Wunder. Und genau das ist die Reihenfolge, wie Gott wirkt. Die Anleitung ist so wichtig. Deshalb, ich kann dir vorbeten, nachbeten, musst du selber. Also und machen und tun. Leute, die nicht lernen, bringen nichts zustande. Gott segnet nicht die Faulheit und nicht die Dummheit. Das muss ich also vorneweg sehen. Gott segnet die Not. Wenn du in Not bist und nicht weiter weißt, wird er dir helfen. Aber Gott wird nicht Dauernot, wenn du in Dauernot bist. Herr, hilf mir. Weißt du, Gott sagt, tu auch mal was, dass du dagegen kämpfst. Und was Gott machen möchte, er füttert dich nicht. Er wird dich nicht füttern. Er wird dir einen Angelhaken geben, einen Regenwurm geben und sagen, so fängt man Fische. Er bringt dir nicht Fische ins Maul. Er zeigt, wie man Fische fängt. Und deshalb, das Wort Gottes will eine Anleitung sein. Die Predigt will nur eine Anleitung sein. Wie kannst du deine Seele befriedigen, die Grundbedürfnisse deiner Seele befriedigen? Und was ich hier tue, ist, ich zeige dir den Angelhaken, ich zeige dir den Regenwurm, ich zeige dir, wo Fische, dort kannst du Fische fangen. Komm in die Gemeinde, komm zu uns, hör die Predigten und so weiter und immer wieder hören, bis dir in Fleisch und Blut übergeht. Und wenn jemand die Tür schnell aufmacht, und dann weißt du schon, um was es geht. Da muss man dir gar nicht viel erklären. Und du siehst, der Kämmerer ging weiter und dann hat er die Gemeinde gebaut in Äthiopien. Dort ist die Gemeinde entstanden. Also du brauchst Lehre, die gesunde Anleitung und dann darfst du lernen. Es gibt einen schönen Spruch, leider steht er nicht in der Bibel. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht in der Bibel aufgenommen haben. Sich Regen bringt Segen. Diesen Spruch, diesen weltlichen Spruch, sich regen, sich bewegen, etwas tun, bringt Segen. Etwas unternehmen, was tun, was ohne Tat wird nichts passieren. Sich regen bringt Segen. Du willst gesegnet werden. Du kannst 1000 Segnungsgottesdienste beiwohnen. Man kann dich mit Öl überschütten und dich sogar in Öl vertauchen. Da wird nichts passieren. Also ich sag's ehrlich, sich regen bringt Segen. Tu was. Tu was. Selbst das Kleinste, was es ist, tu was und du wirst sehen, da passiert was. Ja, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Und dann, mir wird nichts mangeln. Das ist wunderbar, dieser Vers. Mir wird nichts mangeln. Aber das sind Voraussetzungen dafür, für diesen Vers. Weißt du, der Herr will dir den Segen geben, deine Bedürfnisse befriedigen. Mir wird nichts mangeln. Herr, ich danke dir, mir wird nichts mangeln. Das stimmt. Und zwar hundertprozentig stimmt das. Aber wie und wann? Wann kommt diese Fülle? Denk drüber nach. Lies nicht nur, mir wird nichts mangeln. Das ist so zu schön, um wahr zu sein. Mir wird nichts mangeln. Und du wirst feststellen, dir wird nichts mangeln, wenn du die Bedingungen erfüllst. Gott musst du erstmal dein Hirte sein. Der Herr ist mein Hirte. Gott muss dein Hirte sein. Er muss unser Herr sein. Er muss die Herrschaft über mein Leben haben. Und die Frage ist, hat er die Herrschaft über dein Leben, über deine Finanzen? Bringst du den Zehnten? Stellst du deine Zeit ihm zur Verfügung? Suchst du den Herrn in aller Frühe oder wo auch immer ist? Bewegst du sein Wort nach Josua 1, Vers 7 bis 9? Tag und Nacht denkst du drüber nach. Da ist schon auch Bibelschule drin. Tag und Nacht über das Wort Gottes nachzudenken. Erfüllst du diese Bedingungen, dass er der Herr ist? Triffst du deine Entscheidung nach Gott? Wartest du, bis du grünes Licht von dem Herrn bekommst? Er befriedigt deine Bedürfnisse. Mir wird nichts mangeln, aber der Herr muss mein Hirte sein. Und zwar von morgens bis früh. Ich darf nicht nur am Sonntag sein Schäflein sein, weil ich Jesu Schäflein bin. Es ist nett und süß, dass du das bist. Aber weißt du, du musst immer bei der Herde bleiben und nicht nur irgendwo rumstreunen in der Wildnis und verloren gehen dabei. Zuerst muss zwischen dir und Gott alle Kontaktstörungen beseitigt werden. Der Herr ist mein Hirte. Aber weißt du, wenn du ständig den Schäferhund hinter dir hast und er immer wieder zwickt, der Teufel. Und weißt du, wenn du Gott nicht gehorchst, ich sag dir ein Geheimnis, der Hirte schickt den Schäferhund, den Teufel, und er zickt dir im Schwanz. Oh, der hat mich gebissen wieder. Ja, das geschieht dir recht, dass er gebissen hat. Du bist von der Herde zu weit weggegangen. Und der Schäferhund, der Teufel, will nur eines, dich wieder zurück zur Herde bringen, damit du dem Hirten folgst. Und der Hirte muss nur pfeifen, und der Schäferhund weiß ganz genau, wie er packen muss. Wenn er wieder zurückholen muss. Ich habe lange genug den Schäfern zugeguckt. Ich bin begeistert. Das ist ein Geheimnis, so ein Schaf. Deshalb Hirte und Schaf. Aber du musst bei der Herde bleiben. Dann wird dir nichts mangeln. Dann wirst du dich nicht vergiften. Dann wirst du dich nicht in Schwierigkeiten geraten. Wir müssen vom Herrn abhängig werden. Abhängig. Zwischen dir und Gott darf nichts dazwischen sein. Und der Segenszufluss darf nicht gestört und unterbrochen werden. Durch nichts und gar nichts. Du kannst dir keine Disharmonie leisten, dir als Christ. Du darfst also dir den inneren Frieden nicht nehmen. Der Herr ist mein Hirte. Du musst aufpassen. Du musst sehr aufpassen, dass du dich selbst nicht verdammst, dass du dich selbst nicht verurteilst. Was der da sagt, mache ich nicht. Du musst dem Hirten gehorchen lernen. Sonst werden dir beide Beinchen gebrochen. Und dann musst du schön, dann wirst du ein Stück getragen, durchgetragen und so weiter. Du musst aufpassen, dass nichts Unnötiges in deinem Leben eindringt, was nicht hineingehört. Deshalb gib dich nicht zu viel mit Menschen ab. Das kann ich nur sagen, wie lieb und nett die Menschen auch sind. Gib dich nicht zu viel mit Menschen ab. Dass du zu persönlich wirst. Es geht um deine Persönlichkeit und nicht, dass du persönlich mit dem und dem und dem und dass du deine Persönlichkeit verschleuderst und verkaufst, dein Erstgeburtsrecht. Du musst also das göttliche Bindungsmuster annehmen. Mit dem Weinstock, mit der Rebe verbunden sein, verwachsen sein. Und wenn du mit Gott verwachsen bist, kannst du mit anderen nicht verwachsen sein. Wenn du mit dem Weinstock verwandt bist, kannst du nicht mit anderen Sträuchern verwandt sein. Wenn du mit Gott eins bist, kannst du mit anderen nicht eins sein. Du kannst die Einheit und Harmonie nur mit einem haben. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und das ist das große Problem, warum bei uns so wenig passiert im Leben der Christen. Warum da so wenig durchkommt. Weil man zu viel macht. Man rennt dorthin und man rennt dorthin und man rennt dorthin, bloß man geht nicht in sich. Man sollte viel mehr in sich gehen, statt aus sich. Statt aus sich, mehr in sich. Wir müssen Schafe seiner Herde werden. Dann wird mir nichts mangeln. Also dann werden meine Bedürfnisse gedeckt. Wir müssen auf seiner Wiese weiden, wo er weidet. Ja, aber Herr, das Gras schmeckt mir nicht. Ich möchte gerne Klee haben. Oder Löwenzahn. Nein, der Herr weiß, was du für Futter brauchst. Vielleicht kriegst du manchmal Stroh. Und das ist auch wichtig für deine Verdauung. Weißt du, manche möchten nur immer fettes Gras haben. Das ist nicht gesund für deinen Magen. Weißt du, du musst lernen, an Gott gebunden sein. Und da kriegst du immer das Richtige und das Allerbeste. Amen. Da kriegst du das Allerbeste. Wir müssen also Schafe seiner Herde sein. Er muss uns führen. Das sind die Bedingungen für ein erfülltes Leben, liebe Leute. Das ist die Bedingung. Mir wird nichts mangeln. Das ist schön. Aber Gott mit uns und Gott in uns, ist das Geheimnis des Lebens. Und das deckt alle meine Nöte. Und da bin ich umsorgt von allen Seiten. Weißt du, da muss ich nicht mehr denken, was werde ich morgen essen, wie wird es mit mir morgen weitergehen. Der Hirte weiß jede Etappe, jeden Schritt, jeden Marsch ist von ihm schon lange vorausgeplant in unserem Leben. Und er wird uns tragen dann bis ins hohe Alter. Das Leben, das wir heute leben, weißt du, das ist auch etwas, deine Bedürfnisse, das ist die Saat von gestern. Das, was du heute lebst, ist die Saat von gestern. Das, was du heute erntest, ist die Saat von gestern. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, tust du auch das? Hast du schon immer das getan, was Gott wollte? Nein, vielleicht nicht. Viele waren gestern unzufrieden mit sich selbst, mit dem Pastor, mit der Gemeinde, mit der Gesellschaft. Und jetzt erntest du die Früchte der Unzufriedenheit und wunderst dich. Weißt du, deine Bedürfnisse sind nicht gedeckt. Du hast Abneigung gesät und jetzt erntest du Abneigung. Ah, den mag ich nicht. Und plötzlich erlebst du, dass 10 andere dich nicht mehr mögen, weil du den nicht magst. Deshalb, wir haben nicht das Recht zu sortieren, den mag ich und den mag ich nicht. Wir müssen lieben die Sympathischen und die Unsympathischen. Aber wir ernten immer das, was wir gesät haben. Deshalb sagt Jesus, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Du lebst nach deinen eigenen Vorgaben. Niemand ist an deinem Schicksal schuld, außer du selbst. Nicht Gott und kein Teufel. Das, was du gestern gedacht hast, geglaubt hast, das, was du gestern gesagt hast, das geht jetzt bei dir auf. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Also deine Bedürfnisse, wenn du deine geistlichen Bedürfnisse befriedigen möchtest, musst du dich einfach innen drin mit dem Saatgut dich verändern. Jetzt, ab heute Schluss, jetzt werde ich anfangen, guten Samen zu sehen. Und jetzt pass auf. Guten Samen, wenn du Veränderung dir wünschst, fang an, heute etwas Gutes über jemanden zu sagen, den du gar nicht magst. Du musst jetzt nicht gerade zu dem hingehen. Du hör mal, ich möchte dir mitteilen, ich mag dich. Das musst du nicht sagen. Du musst nur in deinem Geist, in deinem Herzen sagen. Du musst dich vorm Spiegel stellen und sagen, lieber Gott, ich mag Marie. Und ich mag die Luise. Und ich mag den Fritz. Und ich mag den Matutis. Jetzt musst du vorm Spiegel stellen. Und das sagst du dir, dass du das magst. Was wir bekennen in der unsichtbaren Welt, das passiert in unserem Leben. Weißt du, du hast so viel Unsinn gesprochen, im Verborgenen, im Stillen, im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer wird am allermeisten gesündigt, da wo du schläfst. Also weißt du heute, was ich heute in der Gemeinde erlebt habe, was ich gesehen habe und so weiter. Dieses negative Reden, das ist Saat. Jedes Wort, jedes unnütze Wort, wir müssen eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen. Das, was du siehst. Also deine geistlichen Bedürfnisse zu befriedigen, musst du anfangen, anderen Samen auszustreuen. Mir wird nichts mangeln. Weißt du, wenn du diesen guten Samen ausstreust, passiert etwas. Du hast Abneigung gesät und jetzt erntest du sowas. Du lebst also nach deinen Vorgaben von gestern. Ich muss dich jetzt enttäuschen. Muss ich dich wirklich enttäuschen. Wenn du Veränderung dir heute wünschst, wirst du, und jetzt hör zu, wirst du die Veränderung erst morgen erfahren. Nicht jetzt. Nicht, wenn ich dir jetzt die Hände auflege, für dich bete und sage, ab heute werde ich positiv bekennen. Du wirst heute keine Veränderung erleben. Egal, was du darüber denkst. Sondern Gott sagt, du wirst morgen deine Veränderung erleben. Wie heißt es? 2. Mose 9, Vers 18. Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr großen Hagel fallen lassen, wie er noch nie in Ägypten gewesen ist, von der Zeit, seitdem Ägypten gegründet wurde. Gott hat immer, und das ist wie ein roter Faden geht durch die Bibel, morgen um diese Zeit. Du hast heute bekannt, und jetzt musst du warten über die Nacht, in der Zeit, wo das Unterbewusstsein das alles verarbeitet hat, bis morgen um diese Zeit etwas Neues passiert. Morgen um diese Zeit. Und ich kann dir zig Bibelstellen auflisten und sagen. Oder Josua Kapitel 11, Vers 6. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie erschlagen wie Rosse, sollst du sie lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Morgen um diese Zeit. Das ist Gottes Programm. Gott will, dass es bei dir was ausreift, dass bei dir was passiert. Und Gott braucht auch Zeit, bis er was vorbereitet hat für dich in der Nacht, während du schläfst. Denn der Wächter Israel schläft noch, schlummert. Der arbeitet. Aber deshalb, heute betest du, heute bekennst du, heute legst du es dem Herrn hin, heute breitest du vor dem Herrn aus. Und mein Thema ist, wie befriedige geistliche Bedürfnisse. Oder 1. Samuel 9, Vers 16. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette, das ist die Salbung von Saul, aus der Philisterhand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schreien ist vor mir gekommen. Morgen um diese Zeit wird jemand über Weg gehen, jemand wird seinen Esel suchen und wird das Königreich finden, der König Saul. Morgen um diese Zeit. Du verstehe Gottes Handeln. Wenn du heute betest, morgen wird es passieren. Das gebe ich dir schriftlich. Warum? Du musst es verdauen. Deine Seele muss es verdauen. In deine Seele muss es eingeordnet werden, eingewebt werden. Oder 1. Könige Kapitel 20, Vers 6. Doch ich will morgen um diese Zeit meine Leute zu dir senden, dass sie dein Haus und die Häuser deiner Untertanen durchsuchen und was ihnen gefällt, sollen sie nehmen und wegtragen. Auch Gericht passiert erst morgen. Weißt du, deshalb wundern wir uns, heute sündige ich und ich werde gar nicht gestraft. Fällt kein Stein vom Himmel, kein Feuer vom Himmel, ersticht mich niemand, bringt mich niemand um, werde ich nicht verhaftet. Aber morgen werde ich eingeholt von der Sünde. Morgen. Morgen um diese Zeit. Oder 2. Könige 7, Vers 18. Und es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach, morgen um diese Zeit werden 2 Maß Gerste, 1 Silberstück gelten und 1 Maß feines Mehl, 1 Silberstück vor dem Tor Samaria. Morgen um diese Zeit werden sich die Fenster des Himmels öffnen. Heute nicht. Heute musst du das verarbeiten, was du noch hast, das deine verbrauchen und so weiter. Aber morgen um diese Zeit, was du von Gott haben willst, musst du immer morgen erwarten. Morgen. Zukunft. Gott ist immer ein Gott der Zukunft, nicht der Vergangenheit. Gottes Kräfte fangen erst morgen an zu wirken. Du hast heute gebetet, du steckst den Samenkorn in die Erde und über die Nacht schlägt es Wurzeln und so weiter. Und plötzlich ist so ein kleiner Halm da. Über Nacht, du stehst da und siehst, was da passiert ist. Bis morgen. Bis morgen kannst du dein Unkraut in deinem Leben noch aussieden. Bis morgen kannst du deine Vergangenheit noch aufarbeiten. Kannst dein Leben noch entmisten. Bis morgen kannst du noch mit so vielen Sachen aufräumen. Musst sogar aufräumen, damit der Herr dir geben kann und dir nichts mangelt. An nichts, an gar nichts. Bis morgen kannst du noch vielleicht manches noch gut machen, wenn es sein muss, wenn es nötig ist. Bis morgen kannst du noch die Sachen umschalten, umbauen, umdenken. Bis morgen kannst du noch die Weichen so stellen, dass wenn der Herr dann kommt mit seiner ganzen Herrlichkeit, wirklich in meine Scheune reinfährt. Und bis morgen kannst du dann neuen Samen wieder ausstreuen. Also kannst du wieder neu anfangen und kannst sagen, jetzt Herr, mit heute ist Schluss. Heute habe ich dir alles abgegeben und das andere tust du immer morgen für mich. Morgen, wenn ich aufwache. Morgen um diese Zeit. Denk drüber nach. Das ist Bibelwort. Das ist inspiriertes Wort Gottes. Wenn du heute bittest, wirst du erst morgen die Sache empfangen. Die Sache wird hergestellt und vorbereitet und so weiter. Und die Frage ist jetzt, kannst du, kann ich, können wir bis morgen warten? Kannst du bis morgen warten? Und wisst ihr, es ist wichtig, mal eine Nacht darüber zu schlafen. Viele Probleme lösen sich von selbst, wenn du eine Nacht mal drüber schläfst. Kannst du darüber warten? Gott kann es warten. Gott kann bis morgen warten. Bis was Neues passiert. Weißt du, Gott lässt uns warten. Und ich sag dir auch warum. Damit dein Fleisch stirbt. Dein Fleisch. Nicht dein Körper, sondern das Fleischliche. Bis dein Fleisch gestorben ist. Damit der Teufel keine Macht mehr an uns hat. Bis morgen, so lange kann der Teufel gar nicht warten. Der Teufel will schnell, heute, jetzt und hier. Das ist der Teufel. Aber Gott sagt, morgen, morgen. Dann, weißt du, dann hast du gewartet, hast du Gott anheimgestellt. Jetzt wartest du auf den Herrn, auf seine Hilfe. Satan möchte immer alles sofort haben, alles gleich. Das ist sein Trick. Also wenn du etwas Göttliches haben möchtest, etwas Ewiges, etwas Verbleibendes, warte bis morgen. bis der Tag kommt, bis der Herr was Neues angefangen hat. Satan möchte immer alles, dass du sofort aktiv wirst, dass du sofort zu den Steinen sprichst. Steine, werde zu Brot. Nein, Gott wartet. Oder dass du sofort springst. Er will das sofort haben. Dass du sofort niederfällst. Oder dass du seine Worte immer wiederholst und so weiter. Sprich mir nach. Nein, du musst warten bis morgen, bis die Zeit da ist. Alles, was sofort ist, ist nicht von Gott für mich. Es tut mir leid, euch das zu sagen, aber es ist es. Denn Gott kann noch bis morgen warten. Die Auferstehung. Ja, weißt du, die Auferstehung Jesu, die ist noch schlimmer. Am dritten Tag ist er erst auferstanden. Gott hätte gleich am nächsten Tag ihn auferwecken können. Aber nein, am dritten Tag. Und jetzt ist so eine Sache, jetzt muss ich 3 Tage oder ja 2,5 Tage warten. Am dritten Tag hat er ihn auferweckt. Gott hat sich Zeit gelassen bei seinem Sohn und er wird sich auch Zeit bei dir und mir lassen. Gott lässt sich Zeit. Und weißt du, in dieser Zeit, wo Jesus tot war, weil so viel in der unsichtbaren Welt passiert, er stieg hinab in der Hölle und führte die Unterwelt gefangen. Also da ist die Hölle geplündert worden, das hat der Herr getan. In der Zeit, wo er tot war, wo die Jünger fast verzagten, wo die Jünger mutlos waren, wo die Jünger gar nicht mehr wussten, in der Zeit hat Gott gearbeitet, in der unsichtbaren Welt so viel. Und deshalb, wenn bei dir und mir was passieren muss, braucht es auch eine ganze Nacht, bis mein Unterbewusstsein all das verarbeitet hat, deine geistigen und geistlichen Bedürfnisse. Weißt du, solange du innen drin noch weinst, solange du noch innen drin traurig bist, solange du innen drin noch zerrissen bist und zerbrochen bist, kann nichts passieren. Erst wenn du innen drin Frieden bekommen hast, das ist von heute Abend bis morgen früh. Das ist diese Zeit, wo du innen drin alles Gott überlässt, jetzt ist mir alles egal. Und erst der Moment, wo dir alles egal ist, am dritten Tag steht Jesus auf. Wir werden noch salben, wir werden gucken, wo die ihn hingelegt haben. Und du siehst, dann kommt der Engel und begegnet ihn am dritten Tag. Gott handelt nicht sofort. Ich will dich nicht entmutigen, es gibt auch Sachen, wo Gott sofort handelt, aber das sind Ausnahmen. Das, was ich spreche, ist Normalfall. Und ich denke, das christliche Leben ist eine normale Sache, eine kontinuierliche Sache, eine fortlaufende Sache, eine permanente Sache. Als Lazarus schwer krank war und im Sterben liegt, ist Jesus auch nicht gleich gelaufen. Er ließ sich Zeit. Und als er ankam, erzählen sie, er stinkt. Und warum? Weißt du, Gott lässt manchmal uns länger warten, morgen oder später. Und als er dann kommt, dann das Wunder der Auferstehung war größer als das Wunder der Heilung. Weißt du, das Fieber kann man schnell mit Kompressen und so weiter wegkriegen. Aber auferwecken, einen Toten, einen stinkenden Toten aufzuwecken, das braucht mehr Kraft und Energie. Und die Menschen verstehen, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. In Jesaja 38, Vers 17 heißt es, sie um Trost war mir sehr bange, du aber hast meine Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe und du wirfst meine Sünden hinter dir her, oder Psalm 109, Vers 21, aber du Herr, bist meines Herzens Trost und so weiter, und deine Gnade ist mein Trost, errette mich, deine Gnade ist mein Trost. Weißt du, wir müssen uns an der Gnade Gottes genügen, und wir haben in diesen Tagen mit Hedgecock genug über die Gnade gehört. Will ich nicht mehr viel sagen. Du musst nur wissen, Gott ist in meinen Bedrängnissen drin. Gott ist in all meinen Bedrängnissen. Gott kann mich wieder ins Leben zurückbringen, auch wenn das Leben schon lang dahin ist. Denk an Hiob. Der Hiob war schon tot. Halbes Jahr geht der ganze Zirkus. Gott kann dir alles zurückbringen, deine ganzen Verluste. Und das ist die Bedürfnisse, wenn du dich nur Gott fallen lässt. Dieser Lazarus, er stinkt. Herr, wärst du schon hier gewesen? Ja, ich wusste schon ganz genau. Er schläft ja nur, aber Herr, das ist nicht wahr. Gott kann Dinge in deinem Leben tun, wovon du nur träumst und die du gar nicht für wahr hältst. So, er stillt alle deine geistlichen Bedürfnisse, und zwar aus dem Jenseits, aus der anderen Welt. Und die Impulse, die aus der anderen Welt kommen, die sind total anders als die Impulse, die du hier auf dieser Erde hier bekommen kannst. Du erntest, und jetzt komme ich. Ich habe vorhin gesagt, wir ernten, was wir gesät haben, aber jetzt gehe ich eine Stufe weiter. Wenn Gott deine Bedürfnisse erfüllt, pass auf, fall nicht in Ohnmacht. Wenn Gott deine Bedürfnisse erfüllt, also ich sagte, was du sähst als Mensch, hier auf dieser Erde gilt das Gesetz, Saat und Ernte hört nicht auf, Sommer und Winter hört nicht auf, Hitze hört nicht auf und Trockenheit hört nicht auf und Regen kommt immer wieder, Tag und Nacht hört nicht auf. Das sind Gesetze der Erde, aber es gibt noch den Gesetz des Himmels. Und jetzt halte ich fest, Jeremia Kapitel 12, Vers 13. Da heißt es, sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Das ist negativ und sind jetzt mal umgedreht. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihr Ertrag nicht froh, über ihren Ertrag nicht froh werden, dem grimmigen Zorn des Herrn entgegen. Du erntest jetzt bei Gott, jetzt pass auf, das war jetzt negativ, ich will auch im Positiven nachher noch hinkommen. Du erntest bei Gott, was du nicht gesät hast. Was du nicht gesät hast. Weißt du, das ist das Geheimnis. Hier in dieser Welt erntest du, was du gesät hast. Im Leben erntest du, was du gesät hast. Aber wenn du, wenn Gott deine Bedürfnisse erfüllt, erntest du, und das ist eine andere Stufe, das ist ein anderer Weg, das ist eine andere Dimension, du erntest, was du nicht gesät hast. An Seele, Geist und Leib. Was du nicht gesät hast. Bei den Gläubigen verläuft das Leben ganz was anderes. Sie sehen hier mit Tränen und ernten mit Freuden. Sie sehen mit Tränen und ernten mit Freuden. In Matthäus 25, Vers 24, und das ist Gott. Und wenn Gott so sein darf, darfst du auch so sein und darfst damit rechnen. Gott ist einer, er erntet, wo er nicht gesät hat. Leider. Denn Jesus bringt es in diesem Gespräch mit dem Pfunden und Talenten. Matthäus 25, Vers 24, da trat auch der herzu, der nur einen Zentner bekommen hatte und sprach, Herr, ich wusste, viele wissen das, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Das ist Gott. Und wenn du mit Gott dich verbindest, erntest du auch sogar da, wo du nicht gesät hast. Und deshalb kann das ein bisschen schneller gehen, das Wunder. Da musst du vielleicht nicht bis morgen warten. Kinder Gottes sind solche, auch solche wie Gott. Sie ernten, wo sie nicht gesät haben, was sie gar nicht gearbeitet haben, was sie gar nicht verdient haben. Denn wir leben von dem Gewinn Jesu, von dem Profit Jesu, von seinem Erbe. Wir leben das, was er, was seine Seele gearbeitet hat. 5. Mose 6, Vers 10, sagt Gott über Kanaan, über das gelobte Land. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, das von deinen Vätern Abraham und Isaac und Jakob versprochen worden ist, große und schöne Städte wirst du bekommen, die du nicht gebaut hast. Du wirst große Städte bekommen, die du nicht gebaut hast. Du wirst nicht mehr in Zelten wohnen, wie bisher, sondern du wirst in Städten wohnen, die du gar nicht gebaut hast. Der Heiland hat für dich gebaut. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zubereiten, damit ihr dort seid, wo ich bin. Also, du siehst einen Widerspruch. Du siehst und erntest hier im Leben. Aber hier lehrt uns das Wort Gottes noch etwas anderes noch. Wenn du dich mit Gott verbindest, mit Gott eins bist, dann wirst du sogar Dinge bekommen, die du gar nicht verdient hast. Und wir haben von der Gnade und Barmherzigkeit gehört hier, auch diese Tage. Weißt du, du kriegst, viele Dinge kriegst du gar nicht, die du verdient hast. Du hast vielleicht Strafe, Gericht und Hölle und was weiß ich, das Schlimmste verdient. Das kriegst du nicht. Du kriegst was Gutes dafür. Gott belohnt dich mit Guten. Das ist Barmherzigkeit. In Josua Kapitel 24, Vers 13, seine Seele hat gearbeitet. Und da heißt es, und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht bemüht habt. Weißt du, der Himmel, hast du dich um den Himmel bemüht? Ich nicht. Aber der Herr hat alles getan. Er hat euch dieses Land nicht bemüht. Und die Städte habt ihr nicht gebaut, um darin zu wohnen. Und ihr werdet von Weinbergen essen und von Ölbäumen die Früchte genießen, die ihr nicht gepflanzt habt. Willst du das bekommen, was du nicht gearbeitet hast, was du gar nicht verdient hast? Du bekommst den Himmel unverdienterweise. Also die Befriedigung und deine Bedürfnisse, du bekommst alles, das habe ich alles gar nicht verdient. Herr, ich bin gar nicht wert der ganzen Herrlichkeit, der ganzen Segnungen. Den Himmel bekommst du umsonst, unverdienterweise. Abraham war so ein Mensch, er suchte die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und er hat es nicht bekommen. Das Einzige, was er hier in Hebron sich kaufen konnte, war ein Grab für sich und seine Frau. Wegen dieser Stadt, deren Baumeister Gott ist, hat er seine Heimat verlassen, hat er Opfer auf sich gebracht und so weiter, ist ausgezogen, hat ein unbequemes Leben gelebt. Zu Hause hätte er schön sich im weichen Bett legen können, so muss er in ein Beduinenzelt hausen. Das ist also, Gott entschädigt. Und zwar morgen. Wir sollten auch an die Ewigkeit denken, an die geistlichen Bedürfnisse. Weißt du, und wir brauchen die Antwort von Gott, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Auf dich wartet eine Stadt, die du gar nicht verdient hast. Eine Wohnung, nicht nur in Schuppen, sondern eine Wohnung, wo du wirklich sich niederlassen kannst. Niederschönhausen, das hieß früher für eine Königin da kannst du dich schön hausen. Da kannst du dich niederlassen und schön hausen. Geistliche Bedürfnisse brauchen geistliche Antwort. brauchen göttliche Antworten. Weißt du, der Glaube muss ohne Misstrauen sein, Gott will das Beste für mich morgen um diese Zeit. Und wenn du in diesem Leben jetzt negative Sachen erntest, weil du in deiner Jugend Blödsinn gemacht hast, dein Geld verplempert hast und alles verlebt hast und so weiter, das macht nichts, das lebst du von seiner Gnade. Die Frage ist, wovon lebte der verlorene Sohn? Von der Güte seines Vaters, von dem Besitz seines Vaters. Aber er hatte nichts mehr. Der alte Bruder hätte ihm nichts gegeben. Vom Vater lebte er. Und du lebst es auch von der Vaters Gnade. Also von dem, was der Vater hat. Es gibt also noch andere Werte auf dieser Welt und diese Bedürfnisse hier, die gestillt werden wollen. Also, weißt du, wenn du bei Gott bist, kriegst du grenzenlose Seligkeit, ewige Geborgenheit und du spürst etwas. In dieser Welt finde ich keine Geborgenheit. Kannst Lebensversicherung um Lebensversicherung abschließen. Hier findest du keine Sicherheit für dein Leben, dein armes, seliges Leben. Aber bei Gott kannst du Frieden bekommen, kannst Trost bekommen, kannst Hoffnung bekommen. Und so weiter. Und sobald der Herr zu dir kommt, dann nimmt er dich an die Hand. So wie ein kleines Kind. Nimmt an die Hand und ergreift die Hand und hält diese Hand fest. Und das Einzige, was ich und was du tun musst, oder du und ich, so, du und ich. Ich bin immer ein Egoist. Ich möchte es tun. Du musst deine Hand nur ihm ausstrecken. Weißt du, du streckst ihm nur dein Händchen aus und er ergreift deine Hand und er führt dich an der Hand. Und sobald er deine Hand erfasst, ist deine Sehnsucht gestillt. Deine Träume sind wahr geworden. Weißt du, der hat jetzt dich fest an der Hand. Gott muss uns an der Hand führen. Und deshalb, und er führt mich zum frischen Wasser. Und deshalb, mir wird nichts mangeln. Wenn Gott dich an der Hand hat, wird dir nichts fehlen, wirst du nichts vermissen und wirst alles haben. Wenn Gott in deinem Leben mit seiner Hand dich erfasst, dann läuft sein Programm durch dein Leben. Seine Sache passiert, dann hat er Regie über dein Leben. Der Herr will dich nur an der Hand fassen und du musst nur dein Händchen hinhalten. Es ist schwer, Händchen halten. Hat man das nicht schon alle irgendwo mal gemacht? Wenn Gott liebevoll deine Hand ergreift, dann übernimmt er die Führung in deinem Leben und sagt, Kind, komm mit. Nein, das soll nicht so nah am Rand gehen. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du gehst nach vorne und du gehst nicht mehr nach hinten. Der zieht dich, wenn du dich umdrehst und möchtest sehen, was da hinten passiert. Der sagt, komm, wir schauen nach vorne. Dort ist das Leben, nicht da hinten. An der Hand Gottes brauchst du keine Angst mehr haben. Weißt du, Händchen halten mit Gott. Ist das nicht tolle Sache? Und Henoch wandelte mit Gott. Henoch, eigentlich heißt es, Henoch spazierte mit Gott. Weißt du, es ist, bei Deutschen ist es komisch. Also wenn ich in Rumänien bin, da laufen Mann und Mann in Arm oder Frau mit Frau. Aber das ist, da denken, da wird man schwul oder lesbisch. Verstehst du das so? Aber das ist dort in der Kultur gang und gäbe. Henoch wandelte mit Gott Hand in Hand. Halt Händchen mit Gott. Halt Händchen mit Gott. Das ist ein schöner Spaziergang. Toller Spaziergang. An der Hand Gottes gehst du in die richtige Richtung, verläuft dein Leben richtig. Das ist das große Problem. Die meisten Leute wollen selber laufen. Ne, Jesu, geh voran. Verstehst du? Aber nein, Gott will deine Hand halten. Und du hältst mich bei deiner Rechten. Steht in der Bibel immer wieder. An der Hand Gottes wirst du nicht verhungern. An der Hand Gottes, wenn er dich hält, wirst du nicht fallen. Da wirst du nicht scheitern, da kann niemand dir was anhaben und wehe, einer wagt was. An der Hand Gottes bist du geborgen, du wirst niemals vom Teufel angegriffen werden, du bist an der Hand Gottes, pass auf, was da passiert, Händchen halten mit Gott. Das ist das Programm, was ich dir empfehlen möchte für dein Leben. Dann werden deine Bedürfnisse komplett erfüllt, niemand wird dich mehr einschüchtern. Wenn jemand was Böses sagt, guckst du rauf und der Vater sagt, warte mal. Händchen halten mit Gott. Wenn du versucht wirst, der zieht das und sagt, schau nicht hin, Kind, das ist nichts für dich. Du wirst also nicht verführt werden, du bestehst alle Prüfungen. Weißt du, da drückt es zweimal in der Hand, dann weißt du, was das bedeutet, ja oder nein. An der Hand Gottes geht's leicht und einfach. Weißt du, selbst wenn es steinig ist und so weiter, der zieht dich. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Das ist das Händchenhalten mit Gott. An der Hand Gottes verschwendest du keine Zeit mehr für dein Leben, von wegen Komplexe. Mein Gott führt mich. Mein Herr führt mich. Wenn du an der Hand Gottes bist, brauchst du keine Vorbeter mehr. Da sagst du, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist, und der sagt, mein Junge, mein Mädel, was willst du, was brauchst du? Wenn du dich an der Hand Gottes festhältst, und das ist das Gesetz, das ist so wichtig, dich an ihm festhalten, dann redest du ganz anders. Dann sagst du, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ganz stolz. Ich bin ganz glücklich, ich bin jemand Besonderes. Weißt du, und wenn du mit Gott Hand in Hand gehst, bist du was Besonderes und bleibst was Besonderes. Und er führt dich und du willst diese Hand nie mehr wieder loslassen und der Herr wird dich auch nie mehr wieder loslassen. Befriedige deine geistlichen Bedürfnisse, und zwar in der Gegenwart Gottes, in der Anwesenheit Gottes in deinem Leben. Der Geist Gottes soll dich halten und der Herr hält mich bei seiner Rechten. Du brauchst diese Vaterhand Gottes. Diese Vaterhand Gottes, das ist eine Bestätigung, der hat dich angenommen, bist ein Kind, bist anerkannt, du bist alles sorgenlos, jetzt weißt du, wo der hingeht, gehe ich hin und was er tut, tue ich. Dein Leben ist erleichtert, du kannst nicht mehr entgleisen, das kannst nicht mehr. Sobald diese Hand dich erfasst, verschwinden die ganzen Persönlichkeitsstörungen. Du bist ganz groß, stolz, glücklich. Deine Seele ist gut versorgt in guten Händen, auch wenn es nur Händchen ist. Da, weißt du, du sparst dir eine ganze Menge Seelsorge und eine ganze Menge Psychiater, wenn du an der Hand des Vaters bist. Händchen halten mit Gott. Warum wollen Frauen Hand halten und Männer, dass sie führen? Sie wollen etwa an einem Starken sich anlehnen. Das ist ja diese Anlehnung. Und das ist das spirituelle Bedürfnis. Dann bist du ganz ruhig. Der Puls schlägt ganz normal. Der schlägt ganz normal. Aber unruhig ist der Mensch in seinem Leben, bis er Ruhe zu Gott, bei Gott findet. Deshalb bist du so nervös. Aber an der Hand des Vaters. Und weißt du, der Vater hat an beiden Händen seine Kinder. Gott hält links und rechts seine Kinder. Und wenn man spazieren geht und so weiter, die Kinder haben dann keine Angst. Und du sollst an der Hand des Vaters sein, an der Hand Gottes. Weißt du, wo du hingehst? Weißt du, wo der Vater dich hinführt? Er zeigt die ganzen Reichtümer, wo alles liegt, wo alles verborgen ist, an seiner Hand. Zeigt er die ganze Weisheit, die Wahrheit und so weiter. Zeigt er, um was es wirklich geht. Weißt du, Gott würde keinen Lumpen und keinen Ganoven und keinen Verbrecher an der Hand nehmen, aber ein Kind Gottes nimmt an der Hand. Was du brauchst. Du brauchst gesalbte Gottesdienste. Hier nimmt Gott dich an die Hand. Durch gesalbte Predigten, durch gesalbte Anbetung, durch gesalbte Menschen, durch gesalbten Dienst. In einem gesalbten Gottesdienst bekommt deine Seele Speise und du erquickst meine Seele und schenkst mir voll ein und salbst mein Haupt mit Öl. Du brauchst einen guten Rechtsanwalt aus der unsichtbaren Welt, der sich dort auskennt, der diese Gesetze kennt. Von drüben, nicht nur deutsche Gesetze oder internationale Gesetze, nein, universelle Gesetze. Was braucht der Mensch? Was sind die Bedürfnisse? Weißt du, da steht in der Bibel, hätte sich der Herr nicht für uns eingesetzt, dann wären wir lebendig verschlungen, dann hätte das Wasser uns weggespült, aber gelobt sei der Herr, der uns den Zähnen als Beute überließ, unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen, das Netz, das zerrissen ist, wir sind frei, Gott hat uns in Freiheit gesetzt, wir sind erlöst, und ich möchte, weißt du, dich einfach einladen, komm in die Gegenwart Gottes und alles ist anders. Händchen halten mit Jesus. Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Händchen halten mit dem Vater im Himmel und plötzlich spürst du Hilfe von oben. Hilfe von oben, Trost von oben. Etwas Unsichtbares geht über die Hände Gottes in dein Leben hinein. Und deshalb strecken wir, deshalb sagt Paulus, ich will, dass ihr an allen Orten heilige Hände aufhebt, damit Gott unsere Hand erfassen kann, damit er uns an die Hand nehmen kann und führen kann. Wer seine Zuflucht bei Gott gefunden hat, der läuft nicht mit billigen Versprechungen nach, der weiß, ich werde von Gott gehalten. Auf der Seite ist der Vater oder Jesus und auf der anderen Seite ist der Heilige Geist. So werde ich von beiden Seiten gehalten. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Und dann erst, mir wird nichts mangeln. Und dann gilt das Gesetz, das Gott gesagt hat. Deine Sehnsucht braucht Leben, braucht einfach Leben und Leben von oben. Das ist, was du brauchst. Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Wahrheit. Du brauchst Gesundheit, du brauchst Frieden, du brauchst Wohlstand, du brauchst Ewigkeitswerte. Und deshalb halte dich an Jesus, halte dich an dieser Hand von oben, halte dich an die Leitung des Heiligen Geistes und sie werden alle in die gleiche Richtung gehen und in die gleiche Richtung führen und das gleiche Ziel verfolgen. Du darfst nicht glauben, dass Jesus und der Heilige Geist dich zerreißen werden. Der eine zieht dort und der andere zieht dort. Nein, sie ziehen alle dich zum Thron Gottes. So gehst du zum Thron Gottes. Immer näher, immer näher. Du wirst zum Thron Gottes gezogen Und du schaust die Wunder Gottes, die Herrlichkeit Gottes, erlebst die Herrlichkeit Gottes und deine Bedürfnisse werden befriedigt. Eine Minute in der Gegenwart Gottes oder eine Sekunde in der Gegenwart Gottes ersetzt ein ganzes, die Arbeit von einem ganzen Leben. Ich habe noch eine Bibelstelle gehabt, die würde ich noch ganz schnell lesen. Psalm 107, Vers 9. Er hat den Verdursten zu trinken gegeben und den Hungrigen reiche Nahrung verschafft. Andere mussten durchs finstere Kerkern hocken, gefangen in Elend und eisernen Ketten, ohne Hoffnung, die Sonne je wieder zu sehen. Sie hatten sich gegen Gott empört, die Weisungen des Höchsten in den Wind geschlagen, das sind die Gottlosen. Da zerbrach er ihren harten Trotz durch harte Schläge und sie lagen am Boden und half keiner ihnen auf. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not und der Herr rettete sie aus der Todesangst. Das kann du gewesen sein. Wenn du zum Herrn schreist, er rette dich aus deiner Todesangst. Und das ist ein Bedürfnis. Er hat zerbrochen, die ehernen Türen und Eisenriegeln zerschlagen. Andere waren uneinsichtig, dass sie den Herren widersetzten. Ihr Vergehen stürzten sie in schlimmes Unglück. Sie ekelten sogar, das sind die Israeliten dort in der Wüste, vor ihrer eigenen Speise. Und ihr Leben hing nur noch an einem Faden. Vielleicht hängt dein Leben auch nur noch an einem Faden. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus der Todesangst. Ist das nicht toll? Vielleicht hängt auch unser Leben an einem Faden. Wir müssen nur zum Herrn rufen und wir ernten das, was wir nicht gesät haben. Wir überspringen das Gesetz der Natur. Er sprach ein Wort und sie waren geheilt und er bewahrte sie vor dem Grab. Und alle, die dem Herrn gehorchen, werden es sehen und sich freuen und die Lästermäuler werden verstummen. Halleluja, Halleluja. Nur Gott erfüllt diese spirituellen Bedürfnisse. Nur er macht uns bedürfnislos. Wenn du in Gott bist, sagst du, was soll man dir zum Geburtstag schenken? Du sagst, ich habe alles, was ich brauche. Mein Leben ist so voll, mein Leben ist so ausgefüllt. Und sie werden nicht mehr bedürfen, heißt es in der Offenbarung, weder Sonne, noch Licht, noch ein Arzt, noch irgendwas, sondern der Herr wird ihr Gott sein. Die Hütte Gottes wird unter den Menschen sein. Aber warte nicht, bis wir im Himmel sind, das kannst du heute und jetzt und hier haben, wenn Gottes Gegenwart da kommt. Deshalb lad Gott ein. Gott will immer eingeladen werden. Gott drängt sich niemand auf, er steht an der Tür und klopft und wer die Tür aufmacht, zu dem kommt er. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er wird eingeladen werden. Gott will immer gebeten werden. Der Heilige Geist kommt nur zu dir, wenn du ihn bittest. Komm, Heiliger Geist. Wie werden unsere geistlichen Bedürfnisse gestillt? Du hast eine ganze Menge gehört und du kannst nochmals die CD anhören, wenn du willst, oder im Internet nochmals die Predigt nachhören. Aber es wird dir helfen. Es wird dir helfen, dass deine geistlichen Bedürfnisse befriedigt werden. In der Gegenwart Gottes wirst du mehr wie satt. Mehr wie satt. Dann wirst du sagen, Herr, ich habe alles gehabt. Ich habe alles, was ich brauche. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen und dem Herrn danken für seine Güte, für seine Barmherzigkeit. Lass uns danken für das, was er an unserem Leben alles getan hat bis jetzt. Bis hierher hat Gott uns geholfen, aber wir brauchen jetzt ein Wunder für morgen. Halleluja, Halleluja. Morgen ist ein anderer Tag. Morgen haben wir andere Entscheidungen zu treffen. Morgen werden wir andere Wege gehen müssen. Aber Gott ist mit uns heute und morgen und übermorgen. Er ist immer derselbe in alle Ewigkeit. Vater, ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir alles dir anheimstellen dürfen. Und du bist ein guter Vater, Halleluja, der unsere Bedürfnisse deckt. Und du weißt, was jeder Einzelne heute Abend gebraucht, bedarf und was ihm nötig ist, wonach er sich sehnt. Jeder hat andere Wünsche, andere Träume, andere Sehnsüchte, aber du erfüllst unsere kühnsten Träume, Halleluja, Halleluja. Das, was wir niemand mitgeteilt haben, was in unserem Herzen tief drin ist, das erfüllst du gerade jetzt mit Frieden. Gott, du bist ein guter Geber, ein Geber guter Gaben. Ich preise dich und ich danke dir, Herr Jesus. Segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind, wo sie dein Wort hören und lass dein Wort nicht zurückkommen, sondern lass sie satt, lebenssatt zurückkommen, dass sie sagen können, mir wird nichts mangeln. Lass uns das zusammen sagen. Mir wird nichts mangeln. Amen.